Eins, zwei, drei!
ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Und aus Kacke Instrumente geformt.
Ja, sicher, ganz klar. Aus Kacke unseren Charakter erstellt.
Ausschlag, ich habe Ausschlag.
Richtig geil, mussten wir direkt mal eben von vorne anfangen, weil ich meine Aufnahme vergeigt hat. Macht aber gar nichts, dafür sind wir ja spontan, sind wir immer gut drauf. Einfach von vorne anfangen. Simon, wir machen alle Gags nochmal von vorne. Simon, wie geht's dir? Ich sehe im Camouflage-Pulli, der Sommer in Portland ist wohl noch nicht ausgebrochen.
Ja, nee, aber ich war schon Steine schmeißen.
Ach so, wie sich das gehört. Sehr geil. Hier natürlich schon richtig heiß. 31 Grad, genau wie es dir gefällt.
Boah, nee, ekelhaft. Bäh.
Ja, aber hey, gute Nachricht, die Luftfeuchtigkeit ist noch nicht bei 100%. Kann man gut aushalten. Ich saß eben schon in der Sonne und hab ein Buch gelesen und Kaffee getrunken, nachdem du mich kaffeeabhängig gemacht hast, und lass mir die Sonne auf die Glatze scheinen.
Wow, wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit dann?
Gutes Gedächtnis, Alter. Gedächtnisprotokoll. Kann ich nicht genau sagen, aber du weißt ja, wie das ist in Florida. Kann ganz schlimm werden, ist aber noch nicht so.
Okay, ab hier sind wir jetzt im normalen Gespräch. Ich gucke jetzt einfach mal nach, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in Gainesville ist.
Do it.
Ja, also die Temperaturanzeige, da kriege ich schon direkt Zustände auf jeden Fall. Aber, ach, 55%, das geht aber.
Geht. Und weißt du, warum ich mit der Luftfeuchtigkeit immer sehr penibel bin? Weil ich immer sehr genau weiß, wann ich noch so Sachen anstreichen und lackieren und färben und beizen kann und so, weil ich ja sowas sehr, sehr gerne mache, so Woodwork. Und manchmal, also da hat mir Florida wie so oft im Leben schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem ich halt so mega, also ich kann mich erinnern, ich habe ja so extra so Caps für Recording gebaut, zum Beispiel eine 1x12er, eine 1x15er, und die hatte ich einmal richtig geil gebeizt schon, und das ist dann halt alles so wie so nur so Knete, das ist nie richtig hart geworden, musste ich komplett abschleifen und auch mal von vorne machen, weil es zu feucht draußen war. Ja,
ja, es ist
feucht,
der,
fröhlich.
Es ist der Florida-Schmand, der dann da dran war.
Der gute alte Schmand. ja, apropos Schmand, freut mich, dich zu sehen. Wir sind eine Woche zu spät dran. Habt ihr schon sicherlich mitgekriegt. Simon war im Urlaub, und zwar vollkommen zu Recht, denn er hatte seinen Ehrentag. Geburtstag. Simon, alles Gute.
Ja, danke. Ich bin jetzt noch älter.
Ja, aber hey, ich finde, wir sind in einem Alter, wo ich außer dem körperlichen Verfall genieße ich ohne Scheiß das Älterwerden sehr. Ich bin weniger hysterisch und aufgeregt über Dinge, wie ich das vielleicht noch vor 10 Jahren war.
Das ist schön für dich.
Geht dir das nicht so? In manchen Belangen?
Ja, bestimmt, mit Sicherheit. Aber das hat bei mir schon vorher eingesetzt. Ich würde sagen, ab Mitte 30.
Ja, es wurde.
Oder vielleicht vorher schon. Vielleicht auch schon in den frühen 30ern ging es.
Nee, bei mir nicht. Also klar, es wurde immer so ein bisschen besser, aber so eine gewisse Gelassenheit, habe ich das Gefühl, entwickle ich jetzt. Wie meine Pubertät, absoluter Spätzünder.
Ja.
Wie war das bei dir, Pubertät? Warst du so einer, der mit 10 schon komplett so Gorilla-mäßig unterwegs war, wie Buzzy? Grüße gehen raus. Oder wie bist du so Spätzünder gewesen, auch so pubertätsmäßig?
Ich würde sagen, ich bin ja so ein bisschen leicht Spätzünder vielleicht, aber nur so ganz leicht.
Ich auch. Also ich habe sehr, sehr, sehr spät erst Körperbehaarung und so entwickelt. Naja, so ist es. Die Pubertät war bei mir sowieso eher psychisch. Also ein absolutes Wrack hat mich komplett zerlegt. Dafür kann ich die Pickel, die ich in der Fresse hatte, so an 2, 3 Fingern abzählen, aber trotzdem ordentlich Gehirngulasch gekriegt.
Nice. Nee, ich bin einfach fett geworden. Das war mein Pubertätsmove.
Echt krass. Ja, ich glaube, ich wiege genauso viel wie mit 17. Das ist, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so. Ich hatte mal ein bisschen mehr. Das ist muss, glaube ich, Anfang meiner oder Mitte meiner 20er gewesen sein. Da, wenn ich da so Fotos angucke, da sehe ich ganz schön schwammig aus im Vergleich zu heute.
Viel Drogen, aber, ne?
Hä?
Viel Drogen, ne?
Tatsächlich viel, viel Alkohol. Ach, das ja. muss man ganz ja, klar ja. sagen. So, keine so richtig schöne Zeit. Also wir haben das Thema ja oft. Also apropos weiser und reifer werden. Mir gefielen meine 30er an meinem 30. Geburtstag spontan schon viel besser als fast alles, was ich in den 20ern erlebt habe. Ich war kein Freund meiner Twins.
Ja, verstehe. Nee, ich glaube ich auch nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich... Naja, wir haben natürlich mit WFAM angefangen, durch die Weltgeschichte zu touren. Das war natürlich cool. Sagen, das war in den 20ern.
Mit 20 schon geliebter Szene-Superstar.
Ja, aber sonst muss ich sagen, war ich auch nicht in so großartiger Verfassung, um ehrlich zu sein. Also auf keinem wirklichen Level. Von daher, aber trotzdem cool, die 20er damit zu verbringen, durch die Weltgeschichte zu touren, wenig Geld zu verdienen und Rock'n'Roll zu machen.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich musste mich in meinen 30ern erstmal von meinen 20ern erholen. Und dieses ganze Rumgeture ging ja bei mir auch erst in 30 plus los. Ich finde das im Nachhinein eigentlich ganz geil, dass ich in Anführungsstrichen schon alt genug war. Weil ich nicht weiß, also ich glaube, diese ganze Tourerei, die du beschreibst, hätte ich das in meinen Anfang 20ern erlebt. Ich glaube, ich hätte die 30er dann vielleicht nicht mehr erlebt.
Ja, das wäre scheiße gewesen, Hanno.
Der eine sagt so, der andere so.
Ich war ja straight edge während meiner Tourzeit, von daher hatte ich wirklich überhaupt keine Probleme. Außer soziale Probleme, keine Ahnung.
Zählt es auch als soziales Problem, wenn man sich selber nicht mag?
Würde ich schon sagen, ja.
Da hatte ich auch ordentlich soziale Probleme.
Auf jeden Fall auch gute Erfahrungen damit gemacht, ja.
Was gibt's sonst Neues, Simon?
Ja, ich war im Urlaub an der Küste, 2 Stunden weg von hier, war nice. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich bin jetzt wieder hier und Acker rum,
Ackergaul. Ich habe mit meiner ersten Band, und da werden wir heute drüber reden, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, da war ich sogenannter Schlagzeuger und ich mache jetzt so Anführungsstriche mit meinen Fingern in die Luft. Und ich wollte eigentlich schon seit 1994 Schlagzeuger werden und da habe ich jetzt echt ernst gemacht und 32 Jahre später mir mein, halt ich fest, erstes Schlagzeug gekauft.
Nicht schlecht.
Und zwar ein 60er Jahre Vintage Ludwig Kit, ein absoluter Traum, denn es stellte sich heraus, dass das Studio, wo wir hier in Florida die letzte Manta-Platte aufgenommen haben, dieses besagte Ludwig-Kit verkaufen wollte und dementsprechend hat das natürlich einen emotionalen Wert und wenn ich mal ein Schlagzeug haben wollte, dann sollte es genau sowas sein und wie so oft, warten zahlt sich aus und jetzt steht es bei mir für wirklich einen extrem schmalen Kurs. Ein Stück Musikgeschichte aus den 60er Jahren.
Rock'n'Roll.
Und klingt mega.
Jetzt kannst du schön rumtrommeln.
Ja, auf jeden Fall. Ist fast zu schade, um das zu tun, aber es hat Erinsch überlebt, dann wird es mich erst recht überleben.
Ja, auf jeden Fall.
Denn Erinsch ist wirklich einer der heaviest, hardest Hitter, die ich kenne und es steht immer noch mehr oder weniger.
Ich habe mir tatsächlich noch eine zweite Les Paul gekauft, aber so eine...
Endlich, Simon ist endlich Anwalt und Harley-Fahrer geworden und Les Paul-Sammler.
Nee, aber ich habe...
Die Midlife-Crisis schlägt zu.
Ich habe Taylor bei einem Video geholfen. In einem Guitar Center hier lokal vor ein paar Wochen und da hing so eine richtig abgewrackte Les Paul rum in der Gebrauchtabteilung. Die ist wirklich ziemlich abgerockt so und auch, wer auch immer die vorher besessen hat, die Gitarre, hat auf jeden Fall die auch wirklich behandelt wie ein Eimer Scheiße. Du kennst es doch, wenn man diese Top-Mounted Bridges kauft, die kann man kaufen mit Sätteln, die schon vor eingekerbt sind oder nicht. Und ich glaube, der Typ hat die aus Versehen mit nicht voreingekerbten Sätteln gekauft und dann selbst versucht, irgendwie mit Hackebeil oder Schraubenzieher da so Kerben für die Saiten reinzumachen. Also die ganze Bridge ist komplett zerfressen und die Gitarre sieht generell aus, als wenn man sie hinter einem Auto hergezogen hat. Vorteil, sie war sehr billig und der andere Vorteil ist, sie hat sich irgendwie trotzdem geil gespielt und hat einen sehr, sehr dünnen Hals und diese Kombination an Dingen hat mich dann dazu veranlasst, sie mitzunehmen. Aber sie braucht auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit.
Und Liebe.
Es ist auch keine besondere. Also es ist so eine irgendeine Sonderserie aus den 90ern, die aber auch jetzt nicht teuer war oder so.
Hast du gelegt? Wir sind hier ja transparent.
Ich habe gelegt $800.
Das ist auf jeden Fall ein Schnapper für eine 90er Jahre Les Paul.
Ja, genau.
Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. So. Die größten News, ich habe es mir anders überlegt, Simon, wir hauen die jetzt doch direkt am Anfang raus, jetzt wo ihr alle noch frische Ohren habt und uns noch zuhört und nicht wie immer nach Minute 10 abschaltet. Wir machen ernst. Wir kommen euch tatsächlich besuchen, Simon, oder? Wir machen wirklich ernst. Ja. Wir sind im Sommer beide in Deutschland und endlich, als wir mal wieder beschlossen haben, beide durch Zufall mehr oder weniger da zu sein. Eigentlich ist es gar kein Zufall, sondern wir kommen extra deswegen, insbesondere Simon. Mhm. Wir bringen unseren Podcast jetzt endlich live auf die Bühne in der Hoffnung, dass ihr vorbeikommt. Und wir haben Bock sozusagen.
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Die Daten, du hast mir heute Morgen den Flyer geschickt. Die Daten sind 5. August 2026 in Hamburg im Imperialtheater, Imperialtheater natürlich.
So nämlich.
Und am 6. August in Essen in der Zeche Karl. Ich schätze mal, da gibt es mehrere Räumlichkeiten.
Ganz genau. Beide Räumlichkeiten sind sehr klein. Ich glaube irgendwie so plus minus 200 Leute, vielleicht ein bisschen weniger. Haltet euch ran. Die Tickets kriegt ihr bei myticket.de. Ja, Gear of the Dark live 2026. Wir freuen uns ohne Scheiß mega auf euch und wir haben richtig Bock. Wir wissen, es ist mitten im Sommer, aber der Sommer ist eh scheiße. Simon hasst ihn wie kein zweiter. Mhm. Deswegen lasst uns zusammen in einem dunklen Raum sitzen und hört unseren Engelstimmen zu.
Ja, genau. Wir können alle gemeinsam schwitzen. Wir machen das so ein bisschen wie
Sauna. Alle kommen nackt, direkt.
Hot Yoga, Hot Podcast, Hotcast.
Ganz genau. Also nochmal, 5.8. Hamburg, Imperialtheater, 6.8. Essen, Zeche Karl. Wir freuen uns auf euch. Und in der Freude gehen wir direkt weiter, denn wir sind euch längst schuldig, längst überfällig, eure schönen Bierkassenspenden. Simon, hau in die Tasten.
Ich mach direkt los. Jens Otto, keine Ahnung von Gear, aber Fan of the Dark, vor allem musikalisch. Immer wieder Spaß mit dem Podcast, vielen Dank euch. Und für den Fall, dass Hanno das für seinen nächsten Bremen-Besuch noch nicht auf dem Zettel hat, das Rum Bumpers hat mittlerweile schön Guinness vom Fass.
Ja, mach ich wohl leiden.
Ja, Jürgen Bischoff, Podcast gut, danke, Gruß aus Würzburg.
Das ist mal ein guter Mann. Wie heißt der Kollege?
Jürgen Bischoff.
Ja, Jürgen, also danke für das. Ich weiß nicht, warum ich diese Nachricht gerade so erfrischend finde, aber ja. Genau so, lies die nochmal vor.
Podcast gut, danke, Gruß aus Würzburg.
Jürgen, Gruß, Jürgen gut, Gruß aus Florida und Oregon.
Danke. Martin Beutler, moin ihr zwei Süßmäuse, anbei nach etwas längerer Pause mal wieder etwas Hartgeld, um sich ordentlich den Schinken zu pökeln und die Organe wieder von der Spenderliste zu nehmen. Beste Grüße.
Ah, wir haben's vermisst, ja geil, schön, dass du wieder da bist. Ja,
endlich mal wieder ein stabiler Saufspruch, ey. Ist
geistiger
schon
dabei, Unrat, ja. Der absoluten Spitzenklasse.
Werner Focke, uns Werner, da ist
uns
er.
Uns Werner, Werner, da ist er wieder.
Zur letzten Am-Apparat-Folge. Ich habe ehrlicherweise nur eine ganz grobe Ahnung, was euch die momentane Situation abverlangt. Drücke aber uns allen die Daumen, dass die Welt sich irgendwann, in Klammern hoffentlich sehr bald, wieder eines Besseren besinnt. Ja, good luck.
Ja, ist ja in der Zwischenzeit noch viel besser geworden. Ja, okay. Also wir drücken alle 8 Daumen.
Ja, genau. Manuel, 5er für Hannos Klimaanlage und einen weiteren, um Simon auf einen spitzen Kaffee einzuladen. Wie läuft eigentlich Hannos geiles neues Hobby Luft anhalten? Letzter Stand war 3 Minuten. Ihr seid das Licht in diesen grauen Tagen. Wie ändert man hier eigentlich seinen PayPal-Namen? Dazu kurz, hat mir bei Instagram geschrieben, bitte den Nachnamen nicht vorzulesen. Ich schätze mal, das war der Kollege, der seinen PayPal-Namen ändern wollte. Deswegen habe ich jetzt nur Manuel gesagt. Kann aber sein, dass es einer der vielen anderen sind, wo ich alle Nachnamen vorlese. Dann Pech gehabt. Sorry, sorry im Voraus.
Jetzt musst du dich tatsächlich gegebenenfalls schämen, weil jetzt in deinem Freundeskreis das Geheimnis raus ist, dass du diesem Scheiß zuhörst in deiner Freizeit und auch noch Geld dafür ausgibst. Ja. Das ist natürlich also gleich Rufmord. Das ist eine charakterliche Offenbarung.
Ruf-Selbstmord vor allem.
Alter, das ist das Allergeilste. Einfach so reißerische Schrottgerüchte über sich selber ins Internet stellen, ist das Geilste. Ja, ich habe den in letzter Zeit immer so unten ohne vor so einer Grundschule rumlungern sehen, sowas über sich selber. Ja. ja, mein Hobby Luft anhalten. Eigentlich gut, dass du mich dran erinnerst. Habe ich jetzt ein paar Tage nicht mehr gemacht, wird höchste Zeit.
Schwach.
Ich habe aber über ein anderes meiner Lieblingshobbys tatsächlich heute Morgen lange nachgedacht. Und zwar ist mir so ein bisschen langweilig und ich bin ein bisschen ideenlos, was das Klebersegment betrifft. Ich war neulich im Baumarkt und war so ein bisschen gelangweilt, irgendwie, weil ich nichts Neues Geiles finde. Ihr wisst ja, eins meiner wirklichen Top-Hobbys sind verschiedene Klebstoffe. Und ich bin irgendwie so, ja, also nichts schockt mich gerade so richtig. Ich habe alles durch und ich klebe auch echt viele Sachen an und um und durch und so. Also ich bin so ein bisschen frustriert, was das Klebersegment anbetrifft. Also mehr, ich kann mehr von meinem Kleberhobby als über Lufthansa reden. Und ansonsten an einem Magnet, ich stehe auch sehr auf Magnete, da ist alles geil.
Ja, okay. Schöne Hobbys hat er, der Hanno. Kleben und also alles, was sich irgendwie anzieht, offensichtlich.
So.
Ja. Markus Meller. Hey ihr zwei, eure letzte Folge hat mich ganz schön runtergezogen, aber ich verstehe das alles. Gegen die verfotzte AfD, gegen Faschismus, gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, etc. Hier ein Tropfen auf den heißen Stein und weiß sich reimt, ich sauf allein.
Geil, Hammerhead. Ja, danke dafür. Gehen wir natürlich mit. Vielen Dank.
Jo, Philipp Böhmer. Ich glaube, dass diese PayPal-Spendensache hier schlimmer ist als jeglicher Social-Media-Finanztipps-Influencer-Pyramid-Scheme. Egal. Hier meine Kohle, damit ihr euch wenigstens einen reinäumeln könnt bei der ganzen Scheiße.
Ja. Ja, solide. Danke dir.
Ja, Christian Brandt. Prost, ihr Wichswischer und Karstadt-Sklaven. Grüße an Fockenwerner und Drunken Third.
Da bezieht er sich natürlich auf mein, wie ich letztes Mal erzählt habe, auf meinen Job bei Pornohaki,
genau,
wo ich die Wichskabinen sauber machen sollte. Ne? Ja, gut zugehört. Danke dafür.
Richtig. Erik Rau, moin ein paar Taler für ordentlich Schepperkraut beim Cypress Hill hören. Nur noch 280 Zeichen, dann kommen gleich die Grüße an Lukas, den Kaffeesnob aus Eindhoven. Der jettet mittlerweile nach Südamerika, um die Kaffeebauern anzuleiten. Beste Grüße, die goldene Panflöte, Erik.
Ja, Erik, das ist mal ein geiler Spitzname. Die goldene Panflöte.
Ja, so wird er bestimmt immer genannt von seinen Freunden. Hey, die goldene.
Das ist wahrscheinlich sein richtiger Name, der im Pass steht, im Perso.
Hey, die goldene Panflöte, schieb doch mal ein Bier rüber.
Ja, ganz genau.
Ja, so
die goldene Panflöte, bitte. 800 an 0, bitte. Das war früher bei uns im Supermarkt. 800 an 0, bitte. Hieß immer, Putzkraft, bitte an die Informationen kommen, weil irgendein Kind wieder in den Laden gekotzt hat. Also 800 an 0, bitte. 800 an 0.
Nice. Jane König. Hey Simon und Hanno, auch ich habe Gear of the Dark erst kürzlich entdeckt. Habt ihr mir schon ein paar Mal mental aus der Scheiße geholfen? Okay. Als ebenfalls ausgewanderte, tourende Punk-Gitarristin befinde mich oft auf den schmalen Grat zwischen Teen und Adult. Thanks for your stories. Cheers. Jane, ja cool. Wo ist Jane hin ausgewandert? Wissen wir leider nicht. Würden wir gerne erfahren bei einer weiteren Bierspende, Bierkassenspende.
Ja, halt dich gesund, halt dich wacker, lass dich nicht ärgern.
Genau.
Und behalte dir die Freude an dem, was du tust und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, das Zuhören und deine Spende natürlich.
Auf jeden Fall. Jane, halt dich wacker. Fabian Mönig. Moini, ihr Gangster. Die obligatorischen 666 direkt von meiner Krankenkasse auf euer Konto. Props,
stark.
Props für die neue Nightmare. Simon, du wolltest einen uniken, geilen Sound. Das Ziel wurde erreicht. Als Basser würde ich gerne mal fragen, was da am Bass benutzt wurde. Liebe Grüße, Fabian. Kann ich nur bedingt beantworten. Ich habe den Bass tatsächlich dieses Mal selbst eingespielt.
Deswegen weißt du das nicht.
Nee, aber ich habe mich beim Bass Sound Engineering auf meinen sehr guten Freund Stefan Braunschmidt, der auf unserer ersten...
Starker Name.
Meganame, ja. Der auf unserer allerersten Platte auch Bass gespielt hat, auf der Cacophony of Terror. Der ist für mich der absolute Basston-Guru. Und das heißt, ich habe die Sachen bei mir eingespielt, ihm eine schön saubere DI geschickt und so ein paar ganz grobe Ideen, was mir vorschwebt. Und er hat dann standesgemäß ungefähr einen Tag später mir drei verschiedene Soundbeispiele geschickt und ich konnte cherrypicken. Und ja, das klang wie immer geil, aber da müsste ich ihn nochmal genau fragen, was er da genau gemacht hat. Auf jeden Fall ist er extrem fit und auch ein mega krasser Bassist und es war leider zu spät, ihn auf der Platte auch spielen zu lassen, sonst hätte man ihn da jetzt auch spielen gehört. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal dann wieder, denn der ist, wie gesagt, ein ziemlicher Hengst, ein Hengst am Bass, Bass-Sultan Hengst.
Also, wie immer, am Bass, der Boss am Bass.
Ja. Alter, heute wirklich die Karlauer fliegen uns um die Ohren hier heute.
Ja, auf jeden Fall.
Neues aus Karlau. Ja. Gear of the Dark, Neues aus Karlau, das ist der Name der Folge.
Das ist der Live-Tour-Name, der Live-Tour-Name, Neues aus Karlau. Gibt's noch was oder sind wir fertig?
Wir sind fertig, ja.
Geil, also danke. Wer auch dabei sein will, wer hier seinen Namen im Orbit verewigt haben, wissen will.
Ja,
Simon, hau raus. Wo können die uns finden?
Ja, Ruf Selbstmord betreiben könnt ihr unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Geil. So, also wir wollen direkt ans Eingemachte heute. Wir haben ein geiles Thema. Ich weiß gar nicht, wie das Thema zustande gekommen ist. Ich glaube wahrscheinlich in einer unserer letzten privaten Gespräche. Mhm. Wir haben uns mal wieder über unsere ersten Schritte des Aufnehmens mit den Bands und so, wir wollen noch gar nicht zu viel spoilern hier verraten. Das Thema heute, mein erstes Demo.
Oder nach der Demo ging es bergab oder nach dem Demo ging es bergab. Hanno und ich streiten so ein bisschen, wie man es nennt. Ich würde sagen, das Demo kommt vom Demo-Tape und wenn jemand sagt, die Demo, es kommt wahrscheinlich von ja, der Demonstration des eigenen Könnens.
Genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also für mich war es ganz klar das Demo, weil es für mich immer so einen Bezug nahm zu das Demo-Tape. Das ist für mich voll, guck mal, voll das Arsch. Damit meine ich natürlich das Arschloch. So, ah, ja. Du kennst Leute, die sagen das Arsch, ne? Mann, voll das Arsch.
Nö, kenn ich gar nicht. Nee, ja, okay, überhaupt nicht. Alles klar. Nee.
Ansonsten, ja, Simon, mein erstes Demo oder meine erste Demo. Lass uns bitte auf was einigen, eine Sprachregelung heute. Für mich, wir reden ja oldschool und das bezieht sich für mich auf Demo-Tapes, das Demo.
Gut, aber es gab ja vor dir auch schon Leute, die Demos aufgenommen haben. Und vielleicht haben die das anders genannt.
Dann hast du wie immer das Recht auf deine eigene falsche Meinung und du nennst es die Demo.
Ich sag
die
mal
Demonstration
so.
Meines Könnens. Das,
richtig,
das
ist ja.
Arrogant.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ja auch die Demonstration meines Nichtskönnens sein. Also,
fair.
Ich glaube, wenn wir uns nach der Demo ging's bergab einigen würden, dann wäre es auch schön. Anyway.
Aber eigentlich soll das gar nicht so Thema sein, denn ich würde gerne meine Demos oder deine Demos einfach, ist völlig egal, was danach kam, sondern wir wollen uns ja ein bisschen darauf konzentrieren, wie wir uns überhaupt erinnern, wie wir uns berufen gefühlt haben, überhaupt mit unseren ersten, insbesondere ersten Bands zu sagen, so, wir müssen mal was aufnehmen und das für die Nachwelt festzuhalten. Wie war das bei dir? Wann ging das los? Wann warst du das erste Mal in einer Band aktiv und gesagt, so, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie was aufnehmen?
Also, ich muss sagen, es ist relativ interessant, dass bei mir die klassischen Demo-Aufnahmen, die man so als DIY-Band macht, tatsächlich erst bei W-Farm, dass wir erst bei W-Farm solche Sachen gemacht haben. Weil wir wissen alle, ich habe bei Blazing Angels dreimal live mitgespielt oder einmal live, ich weiß es schon nicht mehr. Blazing Angels zum Beispiel haben ihre Alben im Proberaum aufgenommen mit, ich glaube, Stefan oder Andy von der Punkband Kontrast, die auch sich selbst immer aufgenommen haben. Da war ich aber natürlich nicht dabei. Aber das war halt echt so irgendwie drei Mikros in eine Gesangsanlage und irgendwas hing dahinter, keine Ahnung. Ne? Aber und bei Acid Breath dann sind wir ja gleich, wie hier schon oft erzählt, in so ein Jugendclub-Studio gegangen für unsere erste Aufnahme. Von daher war ich in meinen ersten Gehversuchen mit Bands, war das noch gar nicht so Usus, dass ich bei so Proberaum-Demo-Sachen dabei war. Das hat echt erst ein bisschen später, am Ende von Acid Breath, haben wir dann damit mal rumexperimentiert. Aber ja, da würde ich sagen, da bist du natürlich wahrscheinlich ein bisschen, also deine ersten Gehversuche mit Musik hängen ja auch schon mit deinen ersten Gehversuchen mit sich selbst aufnehmen zusammen. Und ich glaube, bei dir war das auf jeden Fall verknüpfter, dass beide Sachen gleichzeitig passiert sind.
Genau, also ich hatte sofort, also eigentlich kann man sagen, in dem Moment, wo Buzzy und ich zum ersten Mal zusammen Musik gemacht haben, vom ersten Ton an haben wir auf Record gedrückt. Und eigentlich, glaube ich, haben wir das. Also für uns die Belohnung oder die eigentliche Unterhaltung des Entertainment war eigentlich uns selber hinterher das anzuhören, was wir da gemacht haben. Und Alter, haben wir viel Scheiße aufgenommen. Ich gucke hier gerade nach links, ich habe wirklich so mehrere Schuhkartons voll Tapes und ich bin auch gerade dabei, das alles zu digitalisieren, denn die Dreck Pistols LP wird kommen. Grüße gehen raus an Buzzy und ich kann mich erinnern, als wir dann das erste Mal einen Bandnamen hatten, wie gesagt, die legendären ultrawitzigen Dreck Pistols, da haben wir dann auch sofort angefangen, jede Probe immer mitzuschneiden und haben dann wirklich so Jäger- und Sammlermäßig auch immer, wenn es einen neuen Song gab, sofort den immer aufgenommen. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob Buzzy sich daran erinnert, aber meine feste Idee war eigentlich immer, also wir waren ja so 12, 13 oder so, dass wir auch eine Kassette, so eine Compilation davon zusammenstellen. Richtiges, klassisches, mir war das Wort Demo-Tape damals schon bewusst. Also ich wusste, was das war. Und wir hatten auch den absolut geilen Plan, also jeder, der sich in Bremen so ein bisschen auskennt oder vielleicht auch Nicht-Bremer sind da mal gewesen, Mitte der 90er Jahre, wenn man so mit der Straßenbahn durchs Ostertorviertel gefahren sind, da war direkt an der Sewallkreuzung ein riesiger Hero, also ein Heroin-Drogen-Umschlagplatz. Und es waren total viele Junkies da. Und unter diesen Junkies waren auch sehr, sehr viele Altpunker. Und dementsprechend hatten wir den ultra geilen, den absolut narrensicheren Plan, dieses Tape aufzunehmen und wirklich dahin zu gehen, wo wir unsere Zielgruppe vermuteten, genau bei diesen Drogen-Penner-Punkern, und wollten da an die Stromkästen dann halt so selbstgemachte Flyer kleben und halt einfach so Gerüchte streuen in Bremen. Das ist eine brandneue, absolut heiße, arschgefährliche Punkband namens Dreckpistols in Bremen gibt, um dafür unsere Kassette zu werben. Dazu ist es leider, leider nie gekommen. Aber die Idee war immer noch absolut killer, dass wir direkt so am zum POS, zum Point of Sale in die Drogenhölle von Bremen gehen, um da unsere Flyer zu kleben, weil wir halt gedacht haben, ey, da sind die ganzen Punker, die müssen das ja geil finden. Das liegt in deren DNA. Es geht gar nicht anders.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da habt ihr natürlich absolut recht gehabt. Aber die Aufnahme, wenn ich jetzt raten müsste, womit ihr aufgenommen habt, es gab ja damals diese Desktop-Tape-Decks, ne, die mit einem eingebauten Speaker und natürlich auch mit einem eingebauten Mikrofon. Du konntest damit
Studio halt, ne?
Klar. Ja, ja, genau. Ein Tip-Top-Studio, genau. War das, womit ihr eure ersten Aufnahmen gemacht habt?
Genau, also das war fast, wie du sagst, es waren so, die kennst du bestimmt auch noch, diese länglichen, etwas kleineren Boomboxen.
Okay, ja.
So, weißt du, so mit dem Speaker links, ja, Speaker rechts, ja. Und dazwischen waren dann zwei Tape-Decks, damit man die Kassetten auch, und genau wie du sagst, da war dann halt ein Mikro eingebaut und, da habe ich heute auch noch drüber aufgenommen. Unsere erste Technik war halt auch schon relativ ausgefuchst. Wir haben schon sehr lange, also der Proberaum war bei Buzzys Eltern im Rumpelkeller. Und da haben wir uns schon sehr klar überlegt, wo stellen wir denn hin? Wo fängt der am meisten von der, in Anführungsstrichen, Band ein? Und wo klingt es am besten? Und die Lautstärken haben wir dadurch reguliert, inwieweit wir uns, also ich mit meinem ich hatte eine Snare und zwei so ganz kleine Trommeln von so einem Kinderschlagzeug, und die Becken habe ich so aus so alten, diese dänischen Keksdosen zusammengeschnitten, und vorher waren es sogar so Farbeimer, ganz klassisch, und Buzzy hatte eine E-Gitarre und einen Verstärker, und ich habe halt in Anführungsstrichen gesungen und er Backing Vocals. Das heißt, man hat das Mischverhältnis dahingehend reguliert, in wie man weit man sich beim Brüllen und beim Spielen Richtung Kassettenrekorder gelehnt hat, und das haben wir relativ gut rausgehabt, muss man sagen, uns da so selbst zu regulieren. Und ja, ganz genau. Und später hat Buzzy dann von seinem Onkel, der Onkel ist absolut savage, totale Legende, der hatte einen Scherzartikelladen.
Geil.
Und später europaweiter Mogul geworden in lustige Ballons verkaufen, mit lustigem Aufdruck. Haben wir im Sommer immer gearbeitet und insbesondere Buzzy und uns ein Taschengeld verdient. Und gibt's auch echt kranke Stories im Lager, wirklich, muss man sagen. Und der hatte so eine Karaoke-Maschine. Und da, die hatte einen Mikrofoneingang und auch ein Tape-Deck. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, dann richtig so ein Mikrofon einzustöpseln. Und am Anfang fing das an, dass wir so ein Mikrofon hatten. Und damit haben wir alles aufgenommen. Und später haben wir dann bei Konrad Elektronik, kannst du dich noch an Konrad Elektronik erinnern?
Ja.
Da gab es so ein 4-Kanal-Mischpult, wo man nur Lautstärke mit regeln kann. Das kostete 60 Mark. Und Buzzy hatte irgendwie manchmal Kohle. Ich weiß nicht, woher die kommen. Der hatte einen Huni einstecken. Und dann haben wir für 60 Mark dieses Mini-Mini-Mini-Mischpult gekauft. Für so Campingplatz-Karaoke-Anlagen oder so. Und 4 Plastikmikrofone. Die kosteten 10 Mark das Stück. Und da hatte man ein Mic für seine Gitarre, ein Mic für mein halbes Schlagzeug und ein Mic für mein Maul und sein Maul. Und dann wurden die Aufnahmen sogar ziemlich geil. Also rustikal ruppig, aber das würde heutzutage immer noch als ganz normales Crust-Album durchgehen.
Nice, ja. Nee, also es ist irgendwie ganz interessant. Wir haben bei Acid Breath, wie gesagt, gleich sind wir in so einen Jugendclub gegangen und haben quasi eine Studioaufnahme gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, auch das Jugendclub-Studio, das war natürlich schon irgendwie professionell in dem Sinn, oder hatte einen professionellen Anstrich, dass der Typ natürlich A, mehrere Mikros hatte, B, es zwischen Regie und Aufnahmeraum ein Fenster gab. Also da kam man sich natürlich schon vor wie keine Ahnung, Guns N' Roses. Aber ich sag mal so, mit Metal-Aufnahmen hatte er, Atti hieß der gute Mann, hatte er.
Atti. Richtiger Berliner Atzenname,
gefällt mir. Cooler Typ. Ich glaube, Atti war Türke. Aber Berliner
Türke. Nehmen wir alles zurück.
Aber Berliner Türke, Berliner Atzentürke. Nee, Atti war super cooler Typ. Und der, aber ich sag mal, mit Metal-Aufnahmen hat er jetzt auch nicht so viel Erfahrung gehabt. Das heißt zum Beispiel, die Bassdrum wurde jetzt nicht, das Mikrofon für die Bassdrum wurde jetzt nicht in die Bassdrum gelegt, sondern einfach ganz stumpf vor die Bassdrum gestellt. Die klingt natürlich dementsprechend sehr, oder klang entsprechend sehr, naja, dumpf.
Vintage, wie man es
sagt. Vintage, ja, Vintage ist ein sehr guter Begriff dafür. Aber wie dem auch sei.
Das Mama, das Essen schmeckt sehr Vintage heute.
Lecker, lecker Vintage.
Ja, Vintage.
Aber ja, wir haben dann bei Acid Breath tatsächlich später nochmal, also ich bin ja Problemjugendlicher gewesen und ich hatte dann irgendwann mal so einen Sozialarbeiter, so einen Betreuer. Ich weiß gar nicht mehr wofür genau.
Du hattest deinen eigenen Betreuer?
Ja, das ist so wie so ein, das war so halb Therapie und halb so, der so ein paar Bürokratiesachen erlebt.
Deine Steuererklärung
sozusagen, so. Ja.
Aber das imponiert mir gerade sehr. Wer hat dir den aufgedrückt beziehungsweise verordnet?
Das ist alles sehr schleierhaft, um ehrlich zu sein.
Schwammig.
Ich erinnere mich daran nicht mehr so gut. Ich weiß nur, dass er, dass der in Prenzlberg Pankow die Ecke, wo meine Mutter jetzt wohnt, hatte der, glaube ich, eine Bude. Und da stellte sich ganz schnell raus, der ist selbst Musiker und hat eine Indie-Band und der nimmt seine eigene Indie-Band auch immer auf. Und der hat mir dann Aufnahmen gezeigt und das klang tatsächlich alles ziemlich amtlich so. Also es war natürlich, es waren Demo-Aufnahmen, aber sehr gute. Ja, also wo alles mikrofoniert klang und so weiter und so fort. Und ja, den habe ich dann einfach gefragt, so, ey, pass auf, ich würde mit meiner Metal-Band gerne zwei Songs aufnehmen, zwei neue Songs und ob er da dazu in der Lage wäre, mit seinem Equipment bei uns im Proberaum einzureiten und uns irgendwie aufzunehmen. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht und wir haben zwei Songs eingespielt. Leider, leider Gottes, sind die Songs auch komplett verschollen. Weil das war ein ziemlicher Sprung für uns musikalisch damals irgendwie. Und ich hätte die Demos wirklich gerne noch. Aber ich weiß noch, der hat das aufgenommen, dann hatten wir so ein paar Kumpels. David, glaube ich, hieß der war so Front-of-House-Typ, sehr jung. Der wollte uns dann beim Mixen helfen und ich bin bei dem auch mal gewesen, irgendwie außerhalb von Berlin, in Seeburg, kleines Nest. Da saß man bei ihm auf der Couch im Wohnzimmer und haben versucht, die Songs zu mixen. Und das ist meine letzte Erinnerung an diese Aufnahme. Wahrscheinlich war das auch der letzte Ort, wo es diese Aufnahme überhaupt gab. Er hatte quasi die rohen Aufnahmen bekommen von meinem Sozialarbeiter.
Ganz kurz, muss ich kurz einhaken. Handelte es sich damals schon um Computerfiles oder war das noch analog?
Das war dann schon Computer auf jeden Fall. Also,
okay.
Ich glaube, er hat die Aufnahme, er hat ein kleines Mischpult mitgebracht, er hat Mikrofone mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, ich erinnere mich natürlich als Gitarrist als komplett Egoist nur noch daran, wie wir meine Gitarren aufgenommen haben, nicht mehr so sehr, ob die Drums da auch aufgenommen worden sind oder...
Welche Band war das jetzt?
Das war bei Acid Breath.
Also Simon und Acid Breath.
Ja. nur noch an die Gitarre. Simon und die Acid Breaths, ja genau.
Genau.
Haben uns, genau, also das, aber ja, ich glaube, dieser Mix ist nie fertig geworden und die Band hat sich dann quasi auch aufgelöst und somit sind die irgendwie verschollen gegangen, diese Aufnahmen. Ich finde es wirklich traurig, weil ich hätte gerne das Ergebnis davon gehört und ja, war auf jeden Fall irgendwie ein Sprung. Aber das war so das erste Mal für mich tatsächlich, dass ich aktiv im Proberaum mit jemandem auch was aufgenommen habe, weil wir ja vorher mit Acid Breath tatsächlich unsere erste Demo oder EP in einem Studio halt aufgenommen haben. So. Und diesen Anspruch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, den irgendwie was ordentlich aufzunehmen, den habe ich dann auch in meine nächsten Bands mit reingetragen, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz kommen da noch mehr, auch in späteren Bands, noch mehr richtig rustikale Demo-Aufnahmen, auf jeden Fall.
Bei mir ging es dann weiter mit dieser besagten Technik, die wir uns da erschlossen hatten, mit diesem Mini-Mischpult. Irgendwann gab es nämlich eine zweite. Naja gut, es gab ja noch vorher noch die Metal Cops, also eigentlich quasi meine dritte Band. Die hatte den auch extrem lustigen Namen, die Happy Pigs. Da war ich auch noch 13. Dass man ja auch einfach zwei von diesen Vier-Kanal-Mischpulten kaufen konnte und die einfach so hintereinander klemmen kann. Und man hatte dann 7 Kanäle. Mhm. Alles Mono natürlich. Wir sind absolute Mono Befürworter gewesen, weil wir es auch nicht anders konnten. Und Moment, ich glaube, diese ersten Aufnahmen mit dem Kassettenrekorder waren sogar Stereo, aber ich weiß es nicht. Also, Und da haben wir dann bei unserem damaligen Schlagzeuger im Gartenhaus geprobt. Und ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Mhm. Da haben wir dann nämlich ein Demo aufgenommen und das war, muss ein Samstag oder Sonntagmorgen gewesen sein. Und wir konnten da immer nur zu so ganz bestimmten Zeiten, einmal die Woche für 2 Stunden oder so rein. Es war mitten im Winter, es waren draußen Minusgrade. Es hat auch immer ewig gedauert, dieses Gartenhaus so einigermaßen warm zu kriegen. Es hat an besagten Tag überhaupt nicht geklappt. Ich weiß noch, dass wir da alle mit Jacken standen und es war da drin fast so kalt wie draußen. Und man hört das diesen Aufnahmen tatsächlich an, dass uns allen die Finger so abgefroren ist. Buzzy versucht so ein Gitarrensolo zu spielen und man hört so richtig, dass das nicht geht mit diesen kalten Fingern und so. Das war auch schon ziemlich, ziemlich geil. Mit dieser Band Happy Picks haben wir 2 Demo-Sessions gemacht. Die zweite endete auf jeden Fall im großen Eklat, weil der Schlagzeuger unbedingt wollte, dass ich total lustige, spontane Ansagen zwischen den Songs mache auf dem Demo-Tape. Und alle waren so, hä, das macht keiner auf dem Demo-Tape. Aber er hatte darauf bestanden und irgendwie waren die dann nicht so witzig und irgendwie fiel mir das auch schwer. Und es endete im Eklat. Und keiner dieses Demo-Tapes hat es je ans Licht der Welt geschafft, dummerweise. Wir haben die Demo-Tapes, also man hat ja damals noch Demo-Tapes in den 90er Jahren, zumindest aus meiner Generation, noch in erster Linie gemacht, um wirklich Gigs zu bekommen. Du brauchtest Demo-Tapes, um die in die Post, und ich habe das schon mal gesagt, vieles meines Taschengeldes ging für Porto drauf und für Lehrkassetten, um entweder versuchen, in Freizeitheimen mit Demo-Einsendung Gigs zu kriegen oder halt einfach ultra dreist seine Mega-Schrottaufnahmen an Major-Labels zu schicken mit 13. Und bis heute keine Antwort zu kriegen. Absolute Frechheit, liebe Sony und oder Universal. Und wir haben mit den ganzen versandten Demo-Tapes dann auch bei den Happy Picks durch dieses Versenden von den Demo-Tapes ganz genau einen Gig aufstellen können. Hey. Wir haben 2 Gigs gehabt. Den ersten beim 18. Geburtstag von Buzzys großer Schwester und den zweiten dann im Freizeithain Horn in der Curiestraße 1996. Und dieser Gig war traumatisch. Das war nämlich so, vorher sitzt du in einem Gartenhaus oder bei Buzzys Keller mit einem Kassettenrekorder und auf einmal kommst du in einen Raum mit einer riesigen PA für 600 Leute, mit Monitorboxen, mit dem, und wir wussten nichts, wie das funktioniert. Das war uns völlig unklar. Wir sind da, es gibt da noch ein Video von, und wir sehen aus, wir sind ja richtige Kinder, ne? Ich war 13, Buzzy und Hamo waren 14, und wir standen, ey, wir sehen aus wie Geister, also so völlig, völlig verängstigt. Und es gibt da noch eine lustige Story, die meine Mutter gerne erzählt. Die waren an dem Abend aus an irgendeinem Geburtstag oder so. Meine Mutter hatte mir 20 Mark fürs Taxi gegeben, um dann nach dem Gig wieder zurück in unseren Stadtteil zu fahren. Horn war sehr weit weg und wir wollten natürlich die 20 Mark sparen und sind gelaufen. Und sie sind dann mit dem Taxi an uns vorbeigefahren von ihrer Geburtstagsfeier. Und sie sagte so, ey, sie konnte in unserem Gang und die Art und Weise, wie wir schweigen und unsere Instrumente hinter uns herziehen, schon erkennen, dass das nicht so gut gelaufen ist. Also das war auf jeden Fall traumatisch. Und das war dann auch schon die Geschichte der Happy Picks. Und habe ich aber auch noch die beiden Demos und auch jetzt gerade neulich digitalisiert, sind echt ein paar Kracher bei. Also so lustiger Deutschpunk von so 13-Jährigen. Also kann man sich ja vorstellen, wie lustig das ist. Sehr lustig.
Da hätte man ruhig auch lustige Ansagen zwischen den Songs machen können, Hanno.
Habe ich auch tatsächlich versucht. Ich finde die bis heute nicht so lustig, aber der Schlagzeuger bestand da drauf.
Ja, verstehe. Und ich sag mal so, das sind jetzt natürlich alles so sagen wir mal relativ Kindesgehversuche, ne? Oder so. Du bist noch wirklich so jugendlicher, aber wie war das denn so mit Bands, sagen wir mal, vielleicht so ein bisschen später, also weil irgendwann kommst du ja schon auch an dieses Level, wo du Musik ein bisschen ernster nimmst irgendwie und du willst entweder mit einer Band richtige Aufnahmen machen oder auch eine richtige Demo machen oder als Solomusiker. Ich weiß, du hast ja auch versucht, solo ein paar Sachen zu machen. Was für Technologie hast du da benutzt, um Demos aufzumachen mit deinen ersten, ich nenne es jetzt mal, richtigen Bands?
Ja, erzähle ich gerne. Eine wahnwitzige Sache muss ich auch noch erzählen, bevor ich das vergesse. Es fällt mir gerade ein. Buzzy und ich wollten eigentlich schon sehr früh richtig professionell aufnehmen und wir haben dazu die wahnwitzige, völlig geisteskranke Idee entwickelt, unseren Musiklehrer, Herrn Menzel. Der war in den 90er Jahren schon wirklich 100 Jahre alt oder so. Also der war der älteste Mensch der Welt. Der lebt aber bestimmt immer noch, weil schlechten Menschen geht's immer gut und der war unglaublich fies, dieser Typ. Und wir haben dann irgendwann ganz ganzen Mut zusammengenommen, den zu fragen, ob er nicht, weil es gab in unserem Musikraum in Sewaldsbrooklyn, im Schulzentrum Sewaldsbrook, damals eine Tonbandanlage und ey, ich wünschte, ich hätte diese ganzen Mikrofone geklaut, ne? Also der hatte eine ganze Schublade voll Beyer M160, so ein Ding kostet fast ein Taui heutzutage oder so, ja, ne? Und die ganzen alten Sennheiser-Dinge, ich wünschte, ich hätte die alle gezockt. Hätte keinen gekümmert. Egal. Und da wollten wir eigentlich unser Demo mit ihm in den Sommerferien machen und im letzten Moment haben wir dann, kalte Füße gekriegt und haben diese Nummer Gott sei Dank abgesagt. Um deine Frage zu beantworten, das erste Mal ernsthafter wurde es dann so mit 14, 15. Da habe ich in einer Band namens Inferi gespielt. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und da habe ich zu Weihnachten ein Mischpult geschenkt gekriegt. So ein gebrauchtes, ein 10-Kanal-Mischpult. Und da hat sich unser Schlagzeuger, der war da relativ fit, total in so Recording eingearbeitet. Und der hat dann so für diese Grunge-Band damals unsere ersten Aufnahmen gemacht. Der hat das dann komplett in die eigene Hand genommen. Und der hat dann so richtig so mit so Kickdrum-Upmiken, Snare-Upmiken, Overhead-Mikrofon, Bass, Gitarre und so. Und da haben wir dann wirklich so auf so 10 Kanälen oder so überall alles und dann in so ein Tape-Deck einfach rein. Und der hat das alles. Und die Aufnahmen klingen richtig gut. Das ist halt so Garagenpunk-mäßig, aber das hat der auf jeden Fall richtig geil gemacht. Rauscht wie Sau, aber hat Ultra-Charme.
Okay.
Ich glaube, ich habe da schon mal was von vorgespielt. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal wieder. Und das Demo-Tape, das war unser erstes richtiges Demo-Tape. Das war übrigens dieselbe Besetzung wie die Happy Pigs. Und das Demo-Tape hieß Cruel Day. Und das war total gang und gäbe. Man hatte als Band in Bremen Demo-Tape und das Demo-Tape hatte genau 5 Mark zu kosten.
Ja.
Und ich glaube, wir haben von diesem Demo-Tape 3 oder 4 verkauft, all in. Also auch jetzt nicht der Wahnsinnserfolg, aber wir hatten auf jeden Fall ein legit Demo-Tape und das fühlte sich total geil an, dass man so beim Gig, den man gespielt hatte, dann so ein paar Tapes immer auf Tasche hatte und da war das noch wirklich so, dass man dann unter den anwesenden 20 Leuten oder so dann hinter nach dem Gig rumgelaufen ist und dann so bauchladenmäßig den auf die Schulter getippt hat, was, ey, ich habe gerade gespielt, willst du zufällig meine Kassette kaufen? Und die Antwort war dann häufiger nein. kann ich verstehen, weil eine Schachtel Kippen kostete auch 5 Mark. Naja, gut, jetzt bin ich reich und berühmt und die Demo-Tapes werden wahrscheinlich für 900.000 gehandelt.
Bestimmt,
muss man ganz klar bestimmt. Und mit selbiger Band haben wir dann, und da hat sich der Schlagzeuger auch reingearbeitet, weil sein Vater war Musiker und der hatte dann, und das jetzt wird das richtig kriminell, Simon, der hatte dann nämlich schon so eine semi-professionelle 8-Spur-Maschine, Reel-to-Reel, auf Viertelzollband. Und da haben wir dann angefangen, mit dieser 8-Spur-Maschine zu arbeiten und da sind dann in das erste Mal auch so richtig semi-professionelle Aufnahmen entstanden, die ich jetzt nicht unbedingt charmanter finde, aber die ein bisschen besser klingen. Und das war dann das erste Mal so richtig Stress, den ich damals schon fürchterlich fand, mit so Overdubs, Drums zuerst, dann Bass, Gitarre drüber und dann ganz schlimm, ich als Letzter, oh, darüber singen vor den anderen. Das fand ich so fürchterlich. Und die Band ist dann auch zerfallen, weil Buzzy ausgestiegen ist. Und
war das jetzt immer noch Inferi?
Ganz okay. Genau. Und auch diese Aufnahmen sind nie erschienen. Daraus ist nie ein richtiges Demo-Tape mit Cover und Namen und so entstanden. So, ja, das waren richtige 90er-Jahre-Demo-Tapes. Unfassbar geil und sexy. Muss ich auch sagen, wir haben dieses Thema oft, Simon. Welches Medium man am besten findet. Ja, Tape, CD, Vinyl, digital, Blasöls. In Vorbereitung auf die Folge heute wird mir immer wieder klar, dass für mich Tape einfach für immer Chef im Ring bleiben wird. Ganz, also, weil ich halt einfach noch so krass mit dieser harten Währung Kassette, Demo-Tape, hey, das hier ist meine Band, check das mal aus, groß geworden bin.
Ja, ich sag mal so, Tape war ja auch ein sehr demokratisches Medium, so, ne? Das muss man dazu sagen. Vom Diktiergerät bis zu diesen Boomboxen oder über diese Boomboxen bis hin zu dem, was du jetzt eben alles so berichtest, ja auch in der Lage dazu gewesen, mit einem Tape oder mit dem Format Tape extrem viel anzufangen. Das ist ja bei anderen Formaten jetzt nicht so einfach gewesen. Es ist bei Vinyl nicht einfach. Du kannst ja nicht einfach, keine Ahnung, in deinem Proberaum dein 4-Spur-Konrad-Electronic Mischpult an einen ja, an eine Plattenpressmaschine anschließen, so, ne? Das ist natürlich.
Leider nicht aber ja. Der Gedanke gefällt mir sehr, ja, sehr gut.
Auf jeden
Fall. Hat das eigentlich jemals eine Band gemacht? So, also klar, also dumme Frage. Ich weiß, dass früher in den Sun Studios hier in den USA das ganz normal war, dass halt in Echtzeit so 45-Platten gecuttet wurden. Aber hat das heutzutage mal jemand gemacht irgendwie? Das muss ja der Wahnsinn sein. Live spielen in Echtzeit auf Platte pressen. Geht das überhaupt? Who knows?
Ich glaube, es gibt ja diese Lathe-Cut-Maschinen und die funktionieren tatsächlich so, dass du einfach nur ein Audiosignal in diese Maschine reinjagst und die das dann auch auf eine PVC-Platte halt drauf oder reinschreibt quasi. Die Qualität ist jetzt natürlich nicht so gut wie bei einem Presswerk oder so, aber ich glaube fast, dass es theoretisch möglich sein müsste, auch ein Live-Audiosignal in diese Maschine reinzuschicken und das dann halt live geschrieben wird. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Anyway, also ich sag mal, wann war denn der Schritt dann zum Computer sozusagen? Hast du Demo-Aufnahmen auch mit Computer gemacht? Oder ich sag mal so, es gibt natürlich erweiterte Diktiergerät-Funktion, die hat man natürlich später auch gehabt. Also zum Beispiel, ne, nach Acid Breath hatte ich Farewell to Words, da haben wir gar keine solcherlei Demos gemacht. Da war es echt so, der Anspruch war, ey, wir schreiben jetzt Songs und wenn wir zwei geile Songs haben, dann gehen wir ins Studio und nehmen eine Demo auf sozusagen. Und da sind wir damals zu Daily Hero Recordings in Berlin gegangen und haben das halt gemacht, ja, unmittelbar. Und da gab es nie irgendwie so Proberaum-Mitschnitt oder so. Bei W-Farm allerdings war das dann, da haben wir echt das ganze Spektrum durchgemacht. So. Da gibt es zum Beispiel eine Demo oder einen Mitschnitt aus dem Proberaum, als wir als Trio mit unserem alten Sänger und mit meinem alten Kumpel oder mit meinem Kumpel, immer noch Kumpel Mario am Schlagzeug, ich glaube mit so einem MP3-Player, der ein eingebautes Mikro hat. Ich glaube, unser ehemaliger Sänger hatte so einen kleinen Bullshit-MP3-Player und damit konnte man auch aufnehmen. Und ich will meinen, so haben wir den allerersten Proberaum-Mitschnitt von einem WFAM-Song gemacht und den haben wir auch damals knallhart dann aber auch schon auf MySpace geschmissen, so, ne? Das war so unser allererstes, ja, Lebenszeichen, akustisches, so, ne? Und das ist ja dann im Grunde genommen auch nicht anders, als mit einem Diktiergerät oder mit einer Boombox aufzunehmen. Da wurde auch nichts weiter dran gehangen, das war echt einfach das eingebaute Mikrofon. Und später, bevor wir unsere, naja, Paul ist ja dann eingestiegen, wir sind dann trotzdem gleich ins Studio gegangen und haben eine erste Demo-Tape/EP aufgenommen. Aber bevor wir das erste Album aufgenommen haben, haben wir dann mit unserem kompletten Line-Up auch mit einem, ich hab im Bandchat gefragt, wir haben noch immer einen Bandchat, und ich habe einfach mal gefragt, ob die sich erinnern, wie wir Proberaum-Mitschnitte gemacht haben. Und die wahrscheinlichste Variante ist, Daniel, unser anderer Gitarrist, hatte einen Minidisc-Player, mit dem man aufnehmen konnte. Und er meinte, dass er nämlich auch mit seiner alten Band Stout damit wohl schon Proberaum-Mitschnitte gemacht hatte und weil sich niemand sonst in der Band an irgendeine andere, an irgendwas anderes erinnern konnte aus der Zeit, was wir hätten benutzt haben können, wird es wahrscheinlich der Mini-Displayer gewesen sein. Ich meine auch, mich daran so ein bisschen zu erinnern, aber es war halt auch immer geil, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass wir diesen Mini-Displayer an verschiedensten Ecken in unserem Proberaum platziert haben, war ja, wie gesagt, nur mit einem integrierten Mikro und wo es halt irgendwie so klang, dass man zumindest hören konnte, was da passiert, haben wir dann halt stabil immer hingelegt und dann haben wir natürlich auch immer, Daniel ist da mit dem Ding nach Hause gefahren, hat es dann digitalisiert irgendwie über Wavelab, glaube ich, und uns dann als Wave- oder MP3-Files rübergeschickt, so per E-Mail. Aber das ist im Grunde genommen, die Aufnahme selbst ist ja trotzdem ohne einen Computer entstanden, so, ne? Und im Grunde genommen hat das so ein bisschen den gleichen Vibe. Aber ich finde das irgendwie witzig, dass ich solche Aufnahmen schlussendlich erst mit einer Band gemacht habe, die A schon richtig im Studio gewesen ist, nach einer Band, die nur im Studio Aufnahmen gemacht hat und so weiter und so fort, dass ich so spät angefangen habe, auf einmal so mit einer Band so Rumpel-Mitschnitte im Proberaum zu machen irgendwie. Aber hat Charme.
Ihr lebtet damals einfach im Überfluss, Simon. Das ist hier direkt rein ins Studio. Wir haben uns damals noch aus Kartoffelschalen Regale gebaut und so mussten wir natürlich auch unsere Punkplatten, nach Leichen gefressen damals.
Und,
so, ne?
Und aus Kacke Instrumente geformt. Ja.
Ja, sicher, ganz klar. Aus Kacke unseren Charakter erstellt. Ein großer Klumpen Lehm. Ja, also wir haben, um deine Frage zu beantworten, Alter, Simon, dieses Computerthema, das kam so dermaßen spät. Also da kam noch mal eine ganz lange Zeit dazwischen. Und zwar habe ich mit 18 meinen ersten kassettenbasierten Vierspurrekorder gekriegt. Und ich gucke gerade auf ihn. Er steht neben mir hier, weil ich auch damit wieder gerade neulich Sachen digitalisiert habe. Ey, und für mich ist die Möglichkeit des Mehrspuraufnehmens gewesen, das war ein liberating Moment. Das war wirklich, ich benutze das sehr vorsichtig, das war wirklich lebensverändernd, ein Game Changer. Weil, ey, das war total super. Da habe ich auch angefangen zu kiffen und ich brauchte nichts mehr, Alter. Ich hatte ein bisschen Gras und diesen Vierspurrekorder und Buzzy und ich haben so geile Sachen gemacht. Wir hatten damals eine Band, die hieß Skö. Da haben wir zu zweit Gitarre gespielt und beide gesungen. Und wieder natürlich, der absolute Antrieb war Humor, wie so oft in meinem Leben. Und ey, ich habe das Ding Vierspurrekorder komplett durchgespielt. Also wirklich, ich war ein absoluter Champ. So, weißt du, auch so drei Tracks aufnehmen und dann auf den vierten Kanal runterbouncen und immer, immer weiter, sodass man halt auch viel mehr Spuren als nur vier zur Verfügung hatte. Und ich weiß noch, dass ich dann auch mal relativ professionell, was man halt so mit vier Spuren machen kann, Buzzys Band damals aufgenommen hatte. Der hatte eine Band, die hieß I, Me and Myself. Und da hat Buzzy Gitarre gespielt und das war im Freizeitheim in der Buchtstraße, Alter, in Bremen, da gibt's auch so, da hatten die den Schlüssel für den Konzertsaal unten und da haben die geprobt. Ein richtig gut klingender Holzboden war da drin, so ein Saal. Alter, und da haben wir so kranke Sachen veranstaltet. Unter anderem auch dieses Demo aufgenommen, was es leider auch nie fertig geworden ist. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir die Chöre eingesungen haben. Die hatten einen Hit, der hieß Feste Druff. Und der handelte davon von einem Typen, der hieß Rainer. Und der geht auf eine Demo und wird da von Bullen zusammengelatzt. So. Und das war so die Story von Rainer. Und das war deren Superhit. Feste Druff hieß der immer. Feste Druff, wo ist nur der Rainer hin? Und die anderen Songs waren so Beiwerk, aber das waren deren Hitsingle und die haben wir dann da halt aufgenommen. Und dann, ey, und basierend auf den Erfahrungen mit dem Vierspurrekorder habe ich mir dann ein 16-Spur Fostex analog Reel-to-Reel, also richtig Bandmaschine, Halbzoll, gekauft und habe mich da reingearbeitet. Und parallel dazu hatte ich dann mir sogar noch als Zwischending, hatte mein Vater mir gekauft, danke dafür nochmal, weil er hatte meiner Schwester ein billiges Auto bezahlt. Und irgendwann kam er in mein Kinderzimmer und meinte so, ey, pass auf, ich habe deiner Schwester gerade irgendwie 2000 Mark oder 2000 Euro für ein Auto gegeben. Ich will, dass das hier alles fair abläuft. Und ich sag so, ey, brauchst du nicht. So, und er meinte, gibt's irgendwas, was du haben willst? So, irgendwas dir helfen würde. Ich meinte so, Alter, da gibt's so ein Gerät von Alesis. Das heißt, ist ein Harddisk-Rekorder. Mhm. Es läuft eigentlich genauso wie so eine Mehrspurmaschine, aber noch ohne Computer. Du hast die Caddies mit der Festplatte da so reingeschoben und hattest 24 Tracks. Und das hat er mir dann gekauft. Und das war dann auch nochmal Next-Level-Shit, weil du das dann halt, du musstest dann halt nicht mehr mit diesem ganzen Bandscheiß rum. Und du konntest halt auch viel schneller, also auch mal so einen kurzen Edit und Punch-in, Punch-out machen und solche Sachen. Und das Ding benutze ich heute auch immer noch als Wandler, weil der extrem gute Wandler drin hat. Ich hatte die sophisticated, die XA-Version davon und die klingen immer noch gut. Und ich hatte mir dann parallel, weil ich dann dachte so, ja, und dann überspielst du die ganzen Sachen auf dem Computer und dann schaffst du dir Logic drauf und dann mischst du deine Sachen im Computer. Und dann hatte ich mir für sehr viel Geld, Simon, damals ein Mac G4, was der absolute Standard, das wirst du noch kennen, so ein Mac G4, das war so das Best of the Best, so um Logic zu betreiben und gekauft, ja, für 2000 Euro oder irgendwie sowas, hatte ich mir teuer zusammengespart, erarbeitet. Und das Endergebnis war, dass ich diesen Computer für nie für irgendwas anderes benutzt habe, als mal vielleicht ein Porno drauf zu gucken oder sonst was, weil ich einfach es nicht gebacken gekriegt habe, mich da reinzuarbeiten, weil ich so weltfremd war mit Computern. Mich hat diese Tastatur, ich wusste nicht, wie man dieses Programm bedient, und dann brauchte ich einen sogenannten Wandler, Alter. Ich habe das alles nicht begriffen. Und dann stand der da nur rum und irgendwann habe ich den dann verschenkt. Mhm. Original. Und das hat ewig gedauert. Das erste Mal vernünftig selber mit Logic gearbeitet habe ich, keine Ahnung, mit 2019 oder so. Mhm. Total crazy. So, also ich habe zwar immer im Studio bin ich dabei gewesen, ja, und ich wusste, wie das funktioniert, aber selber mit einer DAW gearbeitet habe ich ja, Alter, 2019, 2018 mit angefangen.
Ja, da gab es natürlich auch so interessante Phasen, ne? Und ich glaube, das ist es so ein bisschen so der Witz bei diesen ganzen WFAM-Demos. Da gab es so eine Phase, wo natürlich gab es die Technologie schon. Es gab, ich kannte auch Leute, die hatten Cubase, ja, und konnten sich selbst aufnehmen.
Absolut,
und so, ne?
Ja.
Aber natürlich hatte nicht jeder darauf Zugriff. So, ne?
Oder den Magic Music Maker, falls du dich
an den erinnerst. Natürlich kann ich mich an den noch erinnern, ja.
Der war absolut Pflicht und Kult.
Absolut, auch Alter. Ich hatte auf dem Computer meiner Eltern einen Magic Music Maker, ist ja klar. Aber, ja, also nicht jeder hatte auf sowas irgendwie Zugriff. Und was wir bei mit WFAM noch einmal gemacht haben, Paul hatte eine andere Band, die hieß Jigsaw. Und die hatten einen ziemlich geil ausgecheckten Proberaum auf dem Hinterhof von so einem Altbau in Prenzlberg, echt in so einer Baracke, und der war sehr groß, und da haben die sich auch so ein Proberaumstudio reingezimmert irgendwie. Und da sind wir mit ganz am Anfang, bevor wir die erste WFAM-Platte gemacht haben, nachdem wir quasi Minidisc-Proberaum-Mitschnitte gemacht haben, war so der nächste Schritt zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in den Proberaum von Pauls anderer Band und nehmen zumindest mal Mehrspuraufnahmen auf selbst, ja. Und da stand dann natürlich ein Computer mit Cubase, und wir konnten das alles nicht so richtig, und die Aufnahmen sind dementsprechend auch sehr harsch ausgefallen, so. Aber das war auf jeden Fall dann so das erste Mal für mich in einer DIY-Umgebung, wo dann auch ein Computer und eine Mehrspuraufnahme zustande kam, weil das sonst, wie gesagt, bei meinen anderen Bands, du bist halt ins Studio gegangen und die hatten ihre Technologie, damit hatte ich nichts zu tun. Aber hier war das dann jetzt mal so aus erster Hand. Und später natürlich, du hast es jetzt mit Logic schon angesprochen, habe ich mir irgendwann Logic drauf geschafft. Das war natürlich aber auch Jahre später, erst zur letzten Platte, die wir mit WFAM gemacht haben, 2012. Und da habe ich dann richtig die ganze Platte auch mit Paul zusammen vorgeschrieben in Logic und mit Plugins also die Gitarren aufgenommen und Drums vorprogrammiert und so. Und was aber ganz cool ist, diese ganze Historie an verschiedenen Demo-Sounds haben wir irgendwann mit WFAM auch rausgebracht. Da gibt es so eine Compilation, die gibt es auch auf den Streaming-Plattformen, die heißt You May Not Be Through With The Past, But The Past Is Through With You. Und da sind alle möglichen Demo-Stadien von unseren Songs drauf. Also gibt es die Aufnahmen aus diesem Jigsaw-Proberaum. Es gibt diese allererste Aufnahme, die wir mit wahrscheinlich, wie gesagt, mit diesem MP3-Player mit einem eingebauten Mikro gemacht haben. Ich glaube, das ist der letzte Song da drauf. Es gibt aber auch diese Vorproduktionsdemos, die wir dann komplett in Logic gemacht haben und haben mixen lassen zum Beispiel. Und da bin ich echt froh, dass wir das ganze Material, ich habe heute Morgen auch nochmal reingeguckt, da gibt es natürlich noch andere Songs in einer Qualität, die dann so schlecht war, dass man sie auch nicht auf diese Compilation draufpacken konnte. Aber ich bin froh, dass ich irgendwie vor ein paar Jahren dieses ganze Zeug mal gefunden habe auf einer Festplatte. A, weil es Spaß gemacht hat, dieses Material nochmal neu zu entdecken. Du kannst es ja mit deinen Tapes, mit deiner Tapekiste neben dir bestätigen. Das alles zu sichten macht ja auch total Bock. Und es kommen auf einmal so Erinnerungen hoch, wie man Sachen aufgenommen hat und so. Anyway, also von mir gibt es da zumindest, oder von meinen Bands gibt es da zumindest auch mal was man sich tatsächlich anhören kann auf Streaming-Plattformen in verschiedensten Demo-Stadien.
Da sagst du was Richtiges. Dieses Sichten macht auf jeden Fall Bock. Ich habe mir jetzt gerade digitalisiert einen Live-Auftritt von einer Faschingsparty im März 1995 von Buzzy und mir mit den Dreckpistols in unserer in der siebten Klasse im Klassenraum. Zündete auch nicht jeder Gag, aber absolut amtlich abgeliefert an dem Abend, müssen wir sagen. Und ansonsten finde ich auch voll krass, was du sagst, dass es so viele Demoaufnahmen mit WFAM gab. Es gibt mit Manta nicht eine Demoaufnahme, gibt es nicht, sondern alles, was es mit Manta existiert, ist richtig aufgenommen. Wir haben alles direkt verwertet, sozusagen, und Ich hatte, nochmal um auf das Computerthema zurückzukommen, ich hatte das große Glück, dass ich, als ich 20 war, Timo Höcke kennenzulernen, der das Studio Die Wellenschmiede in Hamburg betreibt, wo wir ja auch viele unserer Manta-Platten gemacht haben und so. Und der hatte dann sich meiner großzügigerweise angenommen und meiner ganzen Sachen, die ich auf dem Alesis Harddisk-Rekorder, aber auch auf meiner 16-Spur-Bandmaschine, der hatte das mit mir alles digitalisiert und dann in Logic überspielt und hat das dann da auch angefangen, alles für mich zu mischen, weil der auch für mich und in meiner Band dann Schlagzeug gespielt hat und so.
In welcher Band, Band war das kurz?
Die Band hieß Sixten damals.
Ja, okay. Das heißt, okay, und er hatte schon ein Studio, das heißt auch mit Sixten wahrscheinlich gab es dann nur richtige Aufnahmen oder gab es da...
Ganz und gar nicht so. Der hatte kein Studio.
Ach so, okay.
Das kam erst später, also dass der ein professionelles... Der hatte aber einen Computer und so eine Motu-Wandlerkarte und vor allen Dingen ein paar Mikrofone für sein Schlagzeug und vor allen Dingen Know-how ohne Ende. Der hatte Logic 5 damals noch auf dem PC und der konnte das ultra geil bedienen. So, es war ich hin und weg und ich wusste auch, brauche ich gar nicht probieren, weil der Lichtjahre mir voraus war. Und dementsprechend hat der sich immer um alles gekümmert, auch bei unserer Band, um die ganzen Aufnahmen und so. Und wie gesagt, dann später auch mit Manta. Und der Typ hat es heute natürlich immer noch total drauf, ein Computer-Wizard. Und die Band gründete sich basierend auf auch Sachen, die ich alleine alle geschrieben und aufgenommen hatte. Ich hatte die Geschichte schon mal erzählt, der beste Freund meines Vaters war Hausmeister in der Schule und er hatte mir den Schlüssel gegeben und ich konnte ja nachts immer rein und mit meiner 16-Spur-Maschine dann da halt alleine aufnehmen und produzieren und habe zu der Zeit sehr viel übers Engineering, Recording und Produzieren auch gelernt. Das muss ich sagen. Also diese ganzen Schritte, die ich beschreibe hier, die klingen alle wahnsinnig lustig, sind sie auch und abenteuerlich und auch das ohne Frage. Aber ich würde behaupten, dass ich extrem viel gelernt habe, vielleicht einen Tick mehr als Leute, die immer in Anführungsstrichen, und ich meine das nicht wertend, ein bisschen passiver waren und einfach irgendwie andere Leute, macht das mal für mich, insbesondere im Computerzeitalter, so, ne, so richtig, also aus Scheiße Charakter und Gold machen müssen.
Ja gut, du hast es ja auch selber gesagt, dafür ist das Computer-Ding, hat dafür länger gedauert bei dir, ne, das dann irgendwie auch dir raufzupacken. Aber was mich nochmal, ich will nochmal kurz zurückgehen zu dieser Harddisk-Recorder-Maschine, was mich, der nie so ein Gerät bedient hat, so ein bisschen fasziniert hat vorhin, ist, dass du gesagt hast, dass du trotzdem auch so Punch-Ins machen konntest. Gab es, wie muss ich mir das vorstellen, wie man das gemacht hat? Weil du sagst, es war kein Computer dran, das heißt kein Monitor und nix, sondern das lief.
Das muss ich vielleicht ein bisschen relativieren. Was ich mit Punch-In meine, war eigentlich vielleicht auch was ich schon mit der Bandmaschine machen konnte. Du hast einen Track durchgespielt und du weißt das, dann ist nach der ersten Bridge ist ein kurzer Break bis die nächste Strophe und genau auf den Moment hast du gewartet und dann hast du wieder auf Record gedrückt und da weitergemacht. Okay. So mäßig. Aber diese Maschine hatte auch so an einem kleinen Display eine simple Editierfunktion, die ich, wie du dir vorstellen kannst, natürlich nie ausprobiert habe, weil viel zu kompliziert und nie gepeilt habe. Aber theoretisch geht es. Und ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar für dieses Ding. Und wie gesagt, ich benutze das immer noch. Auf den ganzen letzten Manta-Platten habe ich das Ding als Wandler benutzt. Und Alter, für Live-Aufnahmen ist das immer noch... Ey, wenn ihr überlegt, ihr habt keinen Bock auf Computer, Leute. Die Dinger gibt es mittlerweile für ein Apple und ein Ei. Alesis HD24, die Dinger laufen ohne Ende. Also meiner ist jetzt 23 Jahre alt oder so und läuft wie doof.
Ja.
Immer noch. Ohne, dass der jemals ausgefallen wäre. Und ja, das Ding habe ich auf jeden Fall selig. So habe ich jetzt auch gerade wieder im Studio bei mir hier aufgebaut. Total simpel, Plug and Play. Und das war dann halt auch so, du hast dann richtig geil, du hattest einen großen Monitor, also ein Display und mit 24 Spuren, die dann natürlich auch so einen digitalen Pegel hatten. Und das war narrensicher. Es war genau wie viele Leute wie mich, die so analog gelernt hatten, aber dann keinen Bock mehr auf diesen ganzen Bandsalat und so hatten. Und das hatte eine Software damals und so ein Gerät, Fireport. Du konntest dann die Festplatte in dem Caddy einfach an Computer anstecken und der hat die dann automatisch auf die Festplatte gezogen, damit du die WAV-Dateien einfach in die DAW ziehen konntest. Mhm. War auf jeden Fall ziemlich geil. Was mich bei dir interessieren würde, Simon, wie war denn bei dir die Evolution, was so die Soundqualität betrifft? War das bei dir wie bei mir, dass das immer besser wurde? Du hattest ja eigentlich schon gesagt, dass eher so auf und ab ging.
Ja, das, ich sag mal so, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, als ich mich angefangen habe, damit richtig auseinanderzusetzen, das war ja so ein bisschen, ich habe das Feld irgendwie von hinten aufgerollt. So. Ich habe mir ja irgendwann das Mastering quasi beigebracht und damit quasi angefangen, in Wavelab zu arbeiten. Und du lachst gerade jetzt schon.
Master Rix und Obelix.
Ach, ja. Der Witz, der da kommt.
Ja, der kam jetzt nicht so spontan wie gehofft, nee. Aber mir fiel dieser wahnsinnig lustige Gag vorhin ein. Und jetzt sag ich dir, ja, erzähle ich diesen Master Rix und Obelix.
Alle bitte lachen.
Ich habe mich tot gelacht. Ja, egal.
Ja, ich habe irgendwann dann auch die Motivation verspürt, dazu in der Lage zu sein, auch ordentlicher klingendere Demos zu machen. Und meine ersten Gehversuche waren, einfach Gitarren aufzunehmen in GarageBand. Und ich habe mir damals von Line 6, ich habe ja ein Line 6 Amp gehabt und später so ein Line 6 Floorboard, was wir bei WFAM auch...
Line 6 Leben.
Ja, Line 6 war mein Leben, ja. Und ich habe mir dann auch einfach für zu Hause, für meinen Computer, ein Line 6 Interface geholt. Und weil da gab es dann auch die gleichen Sounds drauf.
Toneport hieß das.
Genau, so, Toneport, ne? UX1 oder UX2 hatte ich. Das hat ein Huni
Sah auch so ultra scheiße, Alter, aus. Ich kann mich da noch dran erinnern.
Und das Ding hat ein Huni oder 120 Euro gekostet oder so. Aber der Punkt war, ich wusste, okay, hier drauf kann ich jetzt das Gitarren-Plugin laden, was so mehr oder weniger die Sounds hat, die ich auch im Amp oder in meinem Floorboard hatte. Und dann habe ich mir irgendwie Drumkit from Hell besorgt. Und ich weiß noch, am allerersten Tag, an dem ich versucht habe, Logic zu bedienen, dann, also weil GarageBand bin ich witzigerweise nicht so mit klargekommen. Also nur Gitarren aufnehmen konnte ich. Da gibt's auch, glaube ich, noch ganz, ganz bescheidene Demos, so Instrumental-Demos, so 1-2 vielleicht, wo ich einen Riff aufgenommen habe und so ganz beschissene MIDI-Drums drunter programmiert habe, die damit eingebaut waren. Aber dann dachte ich mir so, okay, ich brauche jetzt Logic, damit ich auch, keine Ahnung, richtiges Drum-Programming betreiben kann. Ich weiß noch, nach einem Tag wirklich hatte ich schon einen Clip, der schon nach was klang. Ja, weil natürlich, ich meine, ist ja auch klar, dieses Drumkit from Hell war ja darauf ausgerichtet, schon so einen halbwegs mixmäßigen Sound zu haben. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass es nach einer geilen gemixten Aufnahme klingt, aber es war so, du hattest ein metalmäßiges Schlagzeug und ich hatte den Line 6 Gitarrensound, mit dem ich mich auskam und habe irgendeinen Riff gespielt und nach einem Tag hatte ich was, wo ich so dachte, okay, das klingt jetzt ja schon auf jeden Fall nach der besten Demo, die ich je aufgenommen habe und darauf hat das eigentlich dann auch, das war so der Startschuss für mich, mich da immer mehr und immer mehr reinzuarbeiten und so ist es dann. Also ich sag mal so, ich habe mich vor allem aber reingearbeitet ins Aufnehmen und nicht wirklich ins total krasse Mixen. Ich habe das immer rudimentärer gemacht, weil ich wollte, dass es gut genug klingt, dass man richtig gut klingt oder eine aussagekräftige Demo aufnehmen konnte. Aber ich hatte jetzt noch nicht sofort die Ambition, da total expertenmäßig das auch so zu mixen, dass das mega professionell klingt oder so. Und ich sag mal, wir haben wie gesagt die letzte WFAM-Platte damit aufgenommen und ich nehme bis heute in Logic Demos und Vorproduktionen auf. Und von Nightmare zum Beispiel gibt es nur einen unveröffentlichten Demosong, den wir so DIY mal aufgenommen haben, der dann nicht extern gemixt worden ist oder so. Aber wir haben den nie rausgebracht. Der Song ist auch nie veröffentlicht worden als solches. Aber seitdem benutze ich tatsächlich Logic, um Vorproduktion zu machen. Das trifft es wahrscheinlich jetzt mehr als Demos. Ja, weil Demo sagt ja auch irgendwie, du hast vor, das irgendwie rauszubringen, du willst demonstrieren, wie gesagt, du willst dein Können demonstrieren, was auch immer, und das Leuten zeigen. Heute, was ich damit mache, sind eher Vorproduktionen, die verzahnt sind mit den finalen Aufnahmen, die wir auch machen, weil immer, und damit meine ich wirklich immer, die Gitarrenaufnahmen, die ich während den Vorproduktionen mache, sind auch die, die wir schlussendlich im finalen Mix benutzen, wo dann analoge Drums aufgenommen werden und Vocals aufgenommen werden und so weiter und so fort. Aber für mich ist es zu einem fließenden Prozess geworden, im Grunde genommen dieses Demo oder Vorproduktion aufnehmen bis hin zur finalen Produktion. Das ist so ein flüssiger Prozess jetzt.
Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, denn über die Soundqualität von Demos nochmal, also ich will jetzt nicht gerne so boomermäßig rumkommen, so, ne? Aber gerade als diese Demo-Kassetten halt irgendwie, als ich anfing, als das so eine harte Währung war, das war vollkommen in Ordnung, dass der Sound limitiert war. Ich will jetzt nicht sagen, er war bewusst limitiert. Die meisten Leute haben das natürlich nach bestem Gewissen und bestem Können gemacht. Aber damals richtige Aufnahmen zu haben, war halt unbezahlbar. Ja, ja. Da musste man halt in ein Tonstudio oder halt eben, wie du sagst, Glück haben, dass es irgendwie so ein bisschen so ein halbgares Studio in einem Jugendzentrum oder so gab. Da hatten aber nicht alle Zugriff drauf. Das heißt, Demos waren damals noch 4-Spur-Kassettenrekorder und das war schon geil. Oder halt eben so, wie wir das gemacht haben, alle Mikrofone in ein Tape Deck oder gar Kassettenrekorder. Und worauf ich hinaus will, ist, das war für alle auch total in Ordnung. Na, das ein Demo, das war so, das musste ballern und man konnte die Qualität einer Band da sehr schnell erkennen, auch jenseits von der perfekten Soundqualität. Und das hat es auch so wahnsinnig spannend gemacht. Denn keiner hat erwartet, dass wenn du dir ein Demo-Tape von einer Band anhörst, dass das gleich, also es gab so Bands, die waren dann schon ein bisschen älter, 18 aufwärts. Die haben dann alle schon ein paar hundert Mark oder so in den Ring geschmissen und sind ein Wochenende in ein Projektstudio gegangen oder wie man damals gesagt hat, wo, ne, so, und haben dann 8-Spur, 16-Spur oder sonst was. Was ich krass finde, ist, dass dieses extreme Romantisieren, was es heute gibt von Demo-Tapes, so oldschool-mäßig, hey, so Tape-Trading und ich sammle Demo-Tapes und so, dass das damals überhaupt keine Rolle spielte. Da wurde das einfach so angenommen und der Sound war nicht romantisch, sondern das war halt einfach das bestmögliche Szenario, wie das damals klang. Und heute finde ich das total strange, dass das romantisiert wird. Es gibt ja in dem Sinne gar keine Demos mehr heute. Es gibt es ja nicht, weil jeder hat Zugriff, wenn du das einigermaßen willst. Du kannst dir einen Computer kaufen, auf dem GarageBand vorinstalliert ist und wenn du weißt, was du tust, kannst du Platten damit machen, die klingen heute schon wie vor 20 Jahren noch undenkbar. Ja,
die klingen vollkommen okay, die klingen gut genug.
Du kannst mit du kannst eine fertige Platte damit
auf jeden
machen.
Fall.
So. Und total, die Leute nennen das manchmal immer noch, ey, wir haben ein Demo aufgenommen oder so, aber es ist ja trotzdem für mich nicht das Gleiche, weil es ist ja trotzdem ein fertig produzierter oder aufgenommener, polierter Song und darauf werde ich die Band dann auch messen. Früher war das so, ey, ein Demo war eine wirkliche Momentaufnahme. Das war so, hey, so klingen wir im Proberaum, das können wir irgendwie mehr oder weniger plus minus auf die Bühne bringen. Und heutzutage kommt halt dieser ganze Retro-Aspekt dazu, dass halt auch Bands wieder anfangen, ihre Sachen Demo 226 zu nennen oder so. Und das ist auch cool, ich verstehe das alles. Aber das ist nicht zu verwechseln mit dem, was wirklich Demo-Tape-Kultur war in den 80ern und 90er Jahren, dass das wirklich nur so, hey, das ist das Bestmögliche, was wir an den Start kriegen können. Und das finde ich sehr interessant, dass die Soundqualität, selbst wenn du es heute Demo nennst, etwas klingt wie früher eine Major-Label-Platte. Und wenn du willst, dass das dreckig klingt, dann ist das bewusst dreckig und nicht, weil es nicht anders geht.
Ja, definitiv. Man hat natürlich heutzutage alle Möglichkeiten. Es ist ein sehr demokratisierter Prozess geworden, gute Aufnahmen selbst zu machen.
Das demokratische Tape, dafür steht Demo-Tape.
Genau, dafür steht es nämlich. Jetzt haben wir es raus, ja.
Masterix und Obelix, Alter, die schießen so. Ich weiß manchmal nicht, wo das alles herkommt. Das ist einfach Talent.
Ja, auf jeden Fall ganz besonderes Talent.
Die ganzen
ja.
Gags hier, ja.
Ja, ich glaube, wenn eine Band heute, du hast was sehr, sehr Interessantes gesagt, wenn eine Band heute eine Demo auch als Demo bezeichnet, geht's, wie gesagt, wirklich in erster Linie darum zu demonstrieren, was man gerade so drauf hat, ja, oder was man, wie gerade das neue Material klingt. Aber natürlich hat das nichts mehr mit dem Demo-Charakter von damals zu tun, als die Möglichkeiten limitiert waren. Aber es spricht so ein bisschen für die Demo. Ne? Du kannst.
Fair. Ja. Aber auch, ja, heute mehr die Demo und damals mehr das Demo, weil früher in 99% der Fälle das Demo halt das Demo-Tape war.
Ja, ja.
Ein ganz wichtiger Unterschied ist natürlich auch, dass selbst wenn du es heute Demo nennst, du es trotzdem im Zweifel überall streamen kannst, rund um die Uhr. Früher war ein Demo-Tape, Alter, wenn du richtig, richtig crazy warst, hast du davon 50 gemacht. Jo. Und bist wahrscheinlich auf 49 sitzen geblieben, so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nicht sonderlich. Und das ist nochmal der Unterschied. Das hat man sich dann manchmal zu Hause angehört, aber es war halt oft einfach auch nur eine Visitenkarte, um an Gigs zu kommen und so. Okay, die können einigermaßen ihre Instrumente richtig halten, lass die mal spielen. So. Ja. Heutzutage nennst du es Demo, aber es ist im World Wide Web 24/7 abrufbar in extrem guter Quali. Es ist einfach etwas anderes.
Ja, definitiv. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ah.
Das tun wir wahnsinnig.
Nee, alles gut. Trotzdem wertvoller Beitrag, wie soll ich sagen. Ja, ach so, ja, genau. Es ging um diese diesen Nostalgie-Effekt. Ich finde das immer besonders witzig mittlerweile bei so Genres wie Raw Black Metal, War Metal und so weiter und so fort, wo eben in einem Zeitalter, in dem es sehr, sehr einfach ist, man sich schon echt Mühe geben muss, um scheiße zu klingen. Ja, und das ist, ich frage mich dann immer so, ja, wie authentisch ist es jetzt, wenn man auf Ansage scheiße klingt, wenn man auf Ansage was aufnimmt, auf eine Art und Weise, dass es kacke klingt. Weil der Punkt ist ja auch der, man könnte sich ja trotzdem auch Mühe geben, das Bestmögliche aus einem, wie soll ich sagen, aus einer gewissen Unfähigkeit zu machen, weil es gibt Sachen, die ich nicht kann, als jemand, der sich selbst aufnimmt. Ich bin nicht gut da drin, jetzt Sachen abzumikrofonieren, aber wenn ich jetzt sagen wollte, ey, ich will eine authentische Aufnahme von einer Band, die ich habe, oder von einem Projekt, die ich habe, dann würde ich es halt einfach versuchen. Weißt du, dann mikrofoniere ich halt mein Amp, dann mikrofoniere ich halt ein Schlagzeug und man nimmt dann einen Song auf und dann macht man einfach das Beste draus. Aber so klingen zum Beispiel für mich oft diese Raw Black Metal Anno 2026 klingt nicht so, als wenn jemand einfach sein Bestes versucht hat. So, und ich glaube, dass auf diese Art und Weise, wenn die Leute da ein bisschen ehrlicher wären und das nicht alles so in Lore versinken würde die ganze Zeit, dass da auch wahrscheinlich coole Charakterproduktionen bei rauskommen würden, einfach aus dem einfachen Grund, dass jemand sein Bestes versucht mit Mitteln, die er sich irgendwie anschaffen kann.
Also um extremer das Genre, umso größer die Gimmicks. Das ist oft so. Zum Beispiel, wir machen eine Aufnahme, die so klingt, die extra scheiße ist. Und für mich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, es gibt überhaupt kein Problem, wenn man mit einem gewissen Genre einen gewissen Sound assoziiert. Und ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht verwerflich, bewusst Lo-Fi zu machen oder bewusst einen Vintage-Sound zu kreieren, weil das halt einfach zu einer gewissen Mucke passt. Ich finde das völlig cool und ich höre mir sowas auch gerne an. Aber wenn man das versucht, bewusst scheiße zu machen, dann ist das natürlich höchstgradig albern, weil es natürlich auch, wie gesagt, so, du hast das ja jetzt eigentlich schon in Gänze erklärt, irgendwie ist das total unsinnig.
Es ist halt so LARPing irgendwie, Live-Action-Roleplay, ne? Du hast halt, ich verstehe den Ansatz, aber im Grunde genommen eiferst du, einem Moment, einem kulturellen oder einem subkulturellen Moment nach, der eigentlich nicht mehr zutrifft. So. Und ich will damit nicht sagen, es ist natürlich total wichtig, dass man Geschmack hat und sagt, ey, ich will, dass das, was ich aufnehme, meinem persönlichen Geschmack entspricht oder irgendeiner gewissen Ästhetik entspricht. Ich verstehe das schon. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass es da bestimmt auch Mittelwege gibt, Sachen zu machen, wie schon gesagt, wo man sich einfach probiert. Ja, wo man...
Es ist halt albern, wenn man sich extra Mühe gibt, dass es so klingt, als hätte man sich keine Mühe gegeben. Ja. Das ist für mich so der Gradmesser bei der ganzen Geschichte. Also ich meine, wir brauchen nicht darüber reden. Alter, wie viele geile Black-Metal-Sachen gibt es, die wirklich total hingerotzt sind, vierspurmäßig und die ja aber gerade im Ursprung wirklich so, hey, das steht uns an Aufnahmemöglichkeiten zur Verfügung. Und es geht hier viel mehr um Attitude als um die Qualität der Aufnahme. Und das hört man auch. Ich finde, man hört im Umkehrschluss aber auch ganz genauso, wenn jemand versucht, im Jahre 2025, 2026, versucht, bewusst scheiße zu klingen. Das ist auch immer sehr schnell konstruiert. Mhm. Ich finde alles legitim, alles, wo jeder irgendwie drauf Bock hat, macht, was euch glücklich macht. So, ich finde nur, selbst wenn man auf einen Vintage-Sound geht oder auf einen Oldschool-Sound oder sonst was, finde ich, sollte man das trotzdem sehr gezielt machen. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, sich besonders Mühe zu geben, dass man einen Sound kreiert, der, sagen wir mal, vor 40 Jahren entstanden ist. Ich finde, es gibt halt einfach eine gewisse... Ich will Black Metal halt einfach zum Beispiel nicht hören wie eine Evanescence-Platte. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? So, für mich geht da eine gewisse Rohheit Hand in Hand. Und wenn das zu produziert ist, dann hast du halt Dimmu Borgir, Symphonic Black Metal oder sonst was. Das interessiert mich persönlich nicht. Jeder, wie er macht, aber so nun nicht.
Ja, wie gesagt, ich denke, es gibt da goldene Mittelwege irgendwie. Aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, es gibt natürlich gerade auch im Metal oder noch mehr im Hardcore natürlich viele Beispiele auch für Platten, die, wo einfach wirklich auch so Demos, so Rumpeldemos einfach veröffentlicht worden sind. Ne? Du hast natürlich Deathcrush von Mayhem, bestes Beispiel, was ist das, 1987 oder so, die haben nur damit aufgenommen, was denen zur Verfügung stand. Das kann man nicht als Produktion bezeichnen. Und trotzdem ist es irgendwie geil und hat natürlich auch was stilprägend für das Genre. Man muss auch mal, ne, weil Darkthrone so oft auch genannt wird, man muss einfach mal sagen, Darkthrone, haben die erstmal eine Death-Metal-Platte gemacht und dann kam ab Mitte der 90er kam dann, wenn ich das richtig zusammenkriege, die rumpeligen Black-Metal-Aufnahmen und so
weiter. Ja, Anfang schon,
okay.
Ja.
Hab,
92, ja. 93. Aber ne? Klar, vorher war das halt eine Death Metal Band.
Und auch ganz ehrlich, ich finde die Death Metal Platte auch relativ cool, muss ich sagen. Aber
auf jeden.
Aber sonst, ich habe, ich glaube, von Celtic Frost die Morbid Tales war als Label Demo gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie die aufgenommen worden ist, in was für einem Rahmen. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall da Beispiele. Aber auch in der Populärmusik gibt es ein Beispiel. Ich habe nämlich letztens gerade den Bruce Springsteen-Film geguckt. Da gibt es irgendwie so einen neuen Film zu.
Sag mal ein paar Takte dazu, ich habe den noch nicht gesehen.
Genau, und da geht es darum, wie er die Nebraska aufgenommen hat, um diese ganze Story. Ja, er war gerade auf seinem frischen kommerziellen Zenit sozusagen und hat dann angefangen, an der Nebraska zu arbeiten. Und das ganze, der ganze Schreibprozess ging damit los, dass er bei sich zu Hause mit Hilfe von, ich glaube, einem Typen, der ihm so ein bisschen geholfen hat, mit einem Four-Track-Tape-Deck oder mit einer Four-Track.
Ganz, ganz legendärer, ein Tascam-Rekorder war das und zwei SM57, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, und der hat dann einfach seine Gitarre, Gesang und Mundharmonika aufgenommen und die ganzen Demos gemacht und dann ging es ins Studio und er sollte dann mit seiner E-Street-Band quasi das Ganze auf Albumqualität bringen. Und die haben sich da irgendwie Wochen und Monate lang abgemüht, weil er mit keiner Studioaufnahme happy geworden ist. Also A, mit der Band nicht, das war ihm alles zu poliert, zu groß, zu pompös. Das hat, er war der Meinung, das bringt den Charakter der Songs nicht rüber. Dann hat er es versucht, auch solo zum Teil aufzunehmen, ohne die Band wieder im Studio. War ihm auch alles zu poliert und schlussendlich haben die sich dann dazu entschlossen, wirklich diese Four-Track-Demos von sich zu Hause, die wurden gemastert natürlich irgendwie, aber sonst sind das natürlich, ist die ganze Platte, die er rausgebracht hat, an sich ein Demo. Und das ist wie abgefahren, so, ne?
Wie ist denn der Film?
Der Film, ich würde sagen, er ist, kann man sich gut angucken. Easy watching sozusagen.
Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt, ist 1977 kam eine Platte, Spunk hieß das Ding raus, von den Sex Pistols, wo die ganzen Demo- und ersten Gehversuche teilweise noch von frühem Jahr 1976 also wo die gerade ganz frisch zusammen waren, die Songs, die dann später auf der Nevermind the Bollocks als das Punk-Album der Welt irgendwie rauskamen. Und das Spunk ist ein gutes Beispiel dafür, dass ganz viele Leute, inklusive mir, die Soundqualität extrem schätzen, weil die Songs ein bisschen bissigeren Charakter haben, ein bisschen rotziger ist. Und da geht es nicht nur darum, weil es lo-fi-ger klingt, sondern weil halt auch die Attitüde, mit der die Band spielt, eine andere ist. Das ist halt noch nicht so poliert, nicht so ausproduziert. Und deswegen ist für mich das ein gutes Beispiel. Die ist dann halt auch bewusst, muss natürlich sagen, ey, die ist rausgekommen, als die auf dem absoluten Höhepunkt des kommerziellen Erfolgs waren. Und da hat man natürlich alles rausgebracht, was man noch irgendwie hatte. Denn die Band selber hat ja nie viel Material gehabt, wenn man das vergleicht mit anderen Bands. Und da wurden dann halt natürlich auch wahrscheinlich auf Malcolm McLaren, dem Manager, hin geheißt, nochmal schnell irgendwie die Pressmaschinen angeschmissen, um ein bisschen Geld zu machen und alte Demos rauszubringen. Ja. Aber diese Demos sind total geil. Und diese Platte ist von 1977, heißt halt Spunk. Und das ist ein gutes Beispiel, wenn man sich die anhört und dann im Vergleich dazu die Nevermind the Bollocks.
Ja, ansonsten, es gibt natürlich, wie gesagt, im Hardcore-Bereich gibt es ohne Ende Minor Threat und so weiter und so fort. Das sind im Grunde genommen Demoaufnahmen, die da auf der Self-Titled EP rauskamen, zum Beispiel Black Flag und so weiter. Das kann man alles nicht wirklich als Produktion unbedingt bezeichnen, ne? Also, aber ich finde schon krass, dass so ein kommerziell, wie soll ich sagen, ein kommerzieller Gigant wie Bruce Springsteen sich dazu entschlossen hat, die Platte rauszubringen. Und es gab dann natürlich ordentlich Gegenwehr von allen, wie soll ich sagen, Instanzen, die zwischen ihm und dem Album-Release standen, gab es natürlich endlos Gegenwehr und Leute, die das nicht verstanden haben und so weiter und so fort. Und ja, es ist beeindruckend, sowas im Mainstream auch mal zu sehen.
Ein anderes gutes Beispiel ist noch Blink-182. Die haben irgendwie 94 ein Demo, ein richtig klassisches Demo in zwei Tagen aufgenommen. Das hieß, damals hieß die Band einfach noch Blink, glaube ich. Das Demo hieß Buddha. Mhm. Und das, ich habe den Background dazu gelesen, das ist ziemlich interessant. Das haben sie richtig klassisch Punk so live aufgenommen innerhalb von zwei Tagen und nur die Vocals overgedubbt. Und das klingt super, ich bin kein großer Blink-Fan, wirklich überhaupt nicht, aber das klingt sehr geil. Genauso wünsche ich mir früh 90er Jahre Skatepunk. Das ist schon ganz geil. Ja. So. Und Das wurde dann natürlich, als die Band auf einmal eine Gelddruckmaschine wurde, tatsächlich, einfach weil die Qualität da war, geremixed und dann, ich glaube 1998 oder so, dann nochmal richtig regulär rausgebracht. Aber das war basierend auf einem Album, was 1993 oder so aufgenommen wurde.
Ja.
Ein Demo ja. halt. Schon sehr, sehr geil. Kann man sich mal anhören. Gibt's natürlich auf YouTube überall. Das ist aber auch noch ein Beispiel dafür, dass das ist tatsächlich gut gealtert. Ja, Demos. Ich habe ein paar Original-Demos von Bands, die ich sehr, sehr schätze. Und das sind meine größten Schätze tatsächlich. Also ja. die habe ich im Regal, weil das natürlich extrem romantisch ist und halt auch Nostalgie und sowas. Aber wenn ich die in die Hand nehme, ich kriege da einfach immer gute Laune bei, weil mich das an eine, Achtung Boomer-Alarm, aber natürlich eine sehr, sehr einfache und geile Zeit erinnert.
Definitiv, ich auch. Ich habe gerade aus der Hardcore-Zeit noch einige Demos rumliegen.
Kassetten
auch? Kassetten, ja. Von Final Prayer zum Beispiel, das erste Demo-Tape habe ich, First Round Knockout hieß es. Das war zum Beispiel für mich, kann ich noch sagen, als Berliner Mucker von der Soundqualität schon relativ beeindruckend irgendwie. Man muss dazu sagen, dass die, glaube ich, die Drums, wenn ich mich recht entsinne, hatten Trigger an allen Kesseln dran. Aber das war so irgendwie für eine Berliner Demo, war das so vom Sound schon so ein bisschen Next Level. Und das war natürlich auch so ein bisschen, vielleicht kam daher auch der Ansporn bei meinen Bands, dass ich dann irgendwie schon auch wollte, dass wir in irgendein Studio gehen oder so und versuchen. Und ich meine, klar, die Studiolandschaft war natürlich total begrenzt, aber es gab so ein, zwei Anlaufstellen in Berlin und Daily Hero Recordings war so für uns ja die erstbeste erreichbare Adresse damals. Und da haben wir ja auch wirklich alles aufgenommen. Und der, also die ersten, Farewell to Words, die Zwei-Song-Demo haben wir da aufgenommen, dann mit W-Farm alle. Die erste Demo-EP und alle Alben und selbst mit Nightmare noch auszugsweise Drum-Aufnahmen oder was weiß ich. Und ja, das war natürlich so, klar musste man sich das schon auch so ein bisschen leisten können, aber die Preise waren okay und gerade am Anfang die Preise waren okay. Und es gab halt Berliner Bands, die zu solchen Studios gegangen sind und dann den Benchmark gesetzt haben. So, ja. Und man wollte dann einfach auch nicht eine Aufnahme rausbringen, die bescheidener klingt als andere Bands in Berlin so. Und daher kam so ein bisschen der Ansporn, aber ja, es ist trotzdem, wie du schon sagst, eine einfachere Zeit gewesen alles und diese ganzen Demos rauszukramen und sich anzugucken, selbst Demo-CDRs, ja. Fun Fact, ich
löst nichts.
Ja, verstehe ich, aber pass auf. Mit Acid Breath, unsere erste EP, die wir bei Atti im MV im Jugendclub-Studio aufgenommen haben, die haben wir selbst dann auf CD gebrannt, also selbst vervielfältigt. Und ich meine, dass Mario einen Drucker hatte, mit dem man auch CD-Labels ausdrucken konnte. Also die, ne, die man auf die CDs oben drauf klebt. Und ich weiß noch, wie gesagt, ich habe leider seit Jahren keine von diesen CDs mehr in der Hand gehabt, aber ich weiß noch, dass dieser Sticker auf den CDs, der war blau oder so und über die Jahre ist diese Druckertinte verfärbt und die ist dann irgendwann so rostbraun sind die geworden, so, ne? Und klar hat eine CDR keinen wirklichen Charme, aber wenn du das in der Hand hast und du erinnerst dich, wie du das alles selber ausgedruckt und zusammengefaltet hast und so weiter, klar, und so fort.
Also wenn man selber dabei war, hat das ja natürlich einen extrem nostalgischen Wert. Ich glaube, mein größter Schatz ist ein Original, apropos Berlin-Demo-Tape, eine Battle-Reim-Priorität 1 von Taktlos. Ja. Ein Original-Tape, wo er noch selber die nummeriert hat. So, das ist auf jeden Fall mein vielleicht größter Demo-Schatz. Neben einem Original-Demo-Tape von einer Band aus Bremen, die Rorik hieß, Grüße gehen raus, die ich wahnsinnig schätze, die immer unsere Freunde waren, damals mit Inferi und so, und die immer viel besser waren als wir. Und auch deren Demo war Lichtjahre besser als unseres. In diesem Sinne, Lichtjahre besser. Danke für eine gute Zeit, Simon. Ja. Danke für eine Reise in die Vergangenheit. Ich hoffe, ihr habt euch da draußen einigermaßen abgeholt und unterhalten gefühlt. Hat mir Freude gemacht, Simon. Ich hoffe, dir
ebenso
auch.
Ebenso.
Ich wünsche dir einen galanten Resttag im kalten Portland. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Hitze. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja,
beiz doch noch eine Scheune oder streich ein Cap an. Solange die
Luftfeuchtigkeit... Ja, ganz genau. Du wirf ein paar Steine.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Camo ist schon mal angezogen, damit man mich nicht sieht.
serve one master. That is destruction.